Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 611. Ausgabe des Podcasts, der sich jetzt mit zwei Bundesligisten befassen muss, nämlich dem Team des 1. FC Union Berlin und dem Team des 1. FC Union Berlin. Ich grüße aus der kleinen Schorfheide nach Berlin. Hallo Nadine.
Ich habe kein Leben mehr. Nächstes Jahr auch wieder jede Woche ins Stadion. Yay!
Man kann da jetzt auch übernachten. Hallo Hans-Martin.
Ja, in der nächsten Woche dann also 7 Stunden Rasenfunk pro Woche.
Ja.
In der nächsten, ja.
Nächste Saison, ja. Richtig. Mhm. Und Olli, hi.
Guten Abend.
Lange nicht gehört, Olli. Und wir haben ja normalerweise die inoffizielle Regel hier, dass wir chronologisch einfach vorgehen. Die brechen wir jetzt für dich, weil Olli war in Bochum, hat aber gar nicht so viel Zeit hier am Montag, am frühen Abend. Und deswegen ziehen wir das Bochum-Spiel vor, sprechen zuerst über das 1:1 beim VfL Bochum und danach werden wir über das 6:1 gegen Mönchengladbach sprechen. Und das 1:1 haben die Männer erzielt. Olli, du warst in Bochum.
Ja.
Wunderbar. Bevor wir aber jetzt über deine ganze Fahrt sprechen, müssen wir einmal diesen blauen Elefanten im Raum ansprechen. Und zwar das DFB-Schiedsgerichtsurteil, das heute kam. Und das Schiedsgerichtsurteil, so. Und dass die Urteile des DFB-Sportgerichts, die zwei, zum Hinspiel von Union gegen Bochum, Feuerzeugwurf, ihr kennt die ganzen Geschichten, bestätigt hat. Damit bleibt es dabei, dass die Partie 2:0 für Bochum gewertet wird, Union keinen Punkt hat, also ein weniger, Bochum 2 Punkte mehr als das reguläre Ergebnis gesagt hat. Und bevor wir kurz drüber diskutieren, würde ich gerne noch Dirk Zinglers Statement dazu verlesen, das in der Pressemitteilung von Union genannt wurde. Und dem Präsidenten wurden folgende Worte in den Mund gelegt. Am Ende liegt es in erster Linie in der Verantwortung der teilnehmenden Clubs, die Integrität des Wettbewerbs zu gewährleisten, sportlich erzielte Ergebnisse zu schützen und nicht zu versuchen, Ereignisse von außen für den eigenen Vorteil zu missbrauchen. So, meine Frage, was haltet ihr denn davon?
Nichts.
Von dem Urteil oder von dem Statement?
Von dem Urteil.
Weil?
Ich finde es weiterhin schwierig, dass man einer Mannschaft Punkte abzieht oder einen Punkt abzieht, einer anderen Mannschaft Punkte zuspricht, wenn man sich das Ganze drumherum anguckt oder das ganze Geschehen anguckt. Wir reden von der Nachspielzeit, wo der Torwart getroffen worden sein soll, hätte, wäre, könnte, was ein Fan verschuldet hat, und dann der Mannschaft Punkte abzuziehen, ist für mich einfach der falsche Weg.
Olli, Hans-Martin?
Ja, ich finde eigentlich, also ich glaube, dass das Urteil niemanden überrascht, oder? Also es war ja eigentlich zu 99,999% klar, dass jetzt die zweite, letzte Instanz nicht nochmal irgendwie alles komplett umwirft. Ich muss die ganze Zeit irgendwie eher so in Richtung Heidenheim, St. Pauli denken, so was die so quasi, also oder Kiel natürlich, so wie die das finden, weil ich finde, also für uns ist das jetzt letztendlich ein Punkt, und man kann auch immer sagen, ne, Autorität des Schiedsrichters, wenn der sagt, das wird weitergespielt, das hat ja alles Dirk auch in den ersten Statements dazu irgendwie ausgeführt, aber so letztendlich so abgekanzelt zu werden, wie St. Pauli und Kiel. Nee, Heidenheim hat es ja, also Heidenheim verliert zwar nur die Punkte, aber die haben ja nicht Berufung einlegen wollen. Das finde ich echt krass. Also das denen quasi einfach zu sagen, so ey, ihr habt überhaupt keinen Anspruch auf eine Überprüfung, ist schon echt frech. Und letztendlich, ja, ist ja dem Tür und Tor jetzt geöffnet, weil letztendlich lohnt sich das halt dann, wenn du im Abstiegskampf bist und das hinbekommst, dass irgendein Idiot auf dich wirft und triffst, dann sind ja die Punkte im Prinzip schon mal sicher.
Ja gut, dazu muss ja auch erstmal ein Idiot werfen. Also das ist ja jetzt auch nicht Gott gegeben. Mein größtes Problem damit ist, glaube ich, dass was ja auch die Argumentationslinie von Union war, dass Gültigkeit oder die Autorität des Schiedsrichters und seiner Entscheidung auf dem Platz, die er ja auch getroffen hat in Rücksprache mit seinen Fachvorgesetzten, dass die im Grunde komplett unterminiert wird. Und das finde ich halt schwierig. Wenn sich sozusagen die Offiziellen vor Ort auf einen Spielabbruch festgelegt hätten, dann wäre es eben Spielabbruch gewesen und dann hätte man so behandeln müssen und dann wäre es wahrscheinlich genau mit diesem Ergebnis rausgegangen. Und das ist auch eine Sache, die man grundsätzlich, denke ich, dann auch akzeptieren hätte müssen und können. Also das wäre für mich auch sauberer gewesen. So war es eben. So haben sich eben dafür entschieden, das Spiel zu Ende zu führen. Zwar unter sozusagen vorbehaltlich eines Protests von Bochum, das sie ja auch so geäußert haben. Aber dass das jetzt halt grundsätzlich so gewertet wird, als wäre es abgebrochen worden, das finde ich ein bisschen schwierig. Also dann macht es lieber gleich. Ansonsten will ich diese Sache eigentlich auch so schnell wie möglich hinter mir lassen. Und da es uns jetzt nicht mehr schadet, ist es mir auf uns bezogen egal, was Olli da sagt mit den Auswirkungen für die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Ist es für die, sind die halt wirklich gearscht, das muss man sagen. Und die haben halt gar nichts damit zu tun. Und andererseits, wenn das Spiel halt abgebrochen worden wäre, wäre es halt genauso gewesen. Und zu diesen Nachahmungsdingern, da muss ja schon einiges zustande kommen. Also das ist ja auch nur deswegen so gewesen, weil Bochum nicht mehr wechseln konnte zu diesem Zeitpunkt. Also du musst dich sozusagen dann, wenn du bei diesem theoretischen Szenario bleiben willst, du musst dich dann nach dem fünften Wechsel erst treffen lassen und zusammenbrechen und nicht mehr weiterspielen können.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass das damit was, weil sie haben ja dann im Prinzip, also der Schiedsrichter hatte ja das Spiel erst unterbrochen und dann wurde es fortgeführt. Und mich hatte ja so ein bisschen die, ich sag mal, rechtliche Wolte, die da jetzt bei dem Urteil vollzogen wurde, interessiert. Also wie sie darauf kommen, dieses ordnungsgemäß beendete Spiel als nicht ordnungsgemäß beendet zu definieren. Und die Definition ist ja, wenn man sich auf einen Nicht-Angriffspakt einigt, dann ist es ein de facto Spielabbruch. Das finde ich auf jeden Fall interessant, aber das sind dann halt so die juristischen Feinheiten und wenn sowas erstmal durchkommt, okay, das heißt ja nicht, dass es beim nächsten Mal wieder so wird. Und ich glaube, hier war schon versucht worden, das so weit wie möglich hinzubekommen. Aber die Sachen passieren ja halt, also Spieler werden ja getroffen. Also und das kann ja, wir erinnern uns, man kann ja auch mit so Wurfgeschossen auch witzig umgehen, wie Bochum vor einem Jahr, ne? Da hat der Kollege so einen Schokotaler dann gegessen. Der wurde nicht getroffen oder so, aber ich sag nur, der hätte ja auch getroffen werden können und umfallen oder so, ne? Aber war es Ragnar Ache von Kaiserslautern, der getroffen wurde in dieser Saison und aufgestanden hat und weitergespielt hat? Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren.
Ja, das ist natürlich ätzend, das stimmt schon.
Ja.
Soll natürlich auch keiner, wenn er ernsthaft verletzt ist, da einen Helden markieren und weiterspielen. Ne? Also nee, das vielleicht nee, auch einmal meine, ganz klar. Ich weiß, dass du es nicht so siehst, aber ne, dass man das halt auch einmal klar benennt. Also hier dieses Oliver Kahn-Golfball-Ding, was da jetzt permanent dann auch immer wieder genannt wurde, das ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Der ist jetzt auch kein Held, weil er dann weitergespielt hat, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber wenn man halt von einem Feuerzeug minimal gestreift wird.
Ich würde den Weg nicht gehen. Ich würde einfach sagen, werfen prinzipiell erstmal eine scheiß Idee, bringt man sich
und alle anderen. Das ist vielleicht das, was man trotzdem bei all dem, was wir jetzt hier diskutieren, noch mal ganz zuvorderst hinstellen sollen, dass das, was wir im Grunde, also natürlich ist die Realität, dass Sachen geworfen werden, Aber es sollte ja eigentlich zuerst darum gehen, dass das unterbunden wird und nicht darum, wie wir uns mit diesem komplett bescheuerten und scheiß Missstand arrangieren am allerbesten. Also das ist halt, fehlt mir manchmal in dieser Diskussion auch so ein bisschen. Aber klar, natürlich, trotzdem müssen wir ja natürlich in der Realität klarkommen, in der wir leben und in der diese Bundesliga-Spiele ausgetragen werden. Insofern sind die Gedankenszenarien natürlich auch richtig.
Ja, ist auch ein schwieriges Thema, weil erstens, du kannst ja, also die Beweisfähigkeit von Kopfverletzungen ist ja jetzt nicht super easy. Ja, wenn da nichts wie bei Oli Kahn sichtbar passiert oder so. Und
nicht direkt sichtbar.
Ja, und dann ist das halt in jederlei Hinsicht. Und das ist halt jetzt in dem Fall, wird das halt behauptet und dann ist das halt so. Man kann ja auch jetzt schlechtes Gegenteil beweisen. Und in anderen Situationen bei Kopfverletzungen im Fußball ist es dann halt nicht so schlimm. Aber da begibt man sich ja auf eine Diskussion, die sehr dünnes Eis ist, wo man auch nicht weiß, ob man wirklich diesen Weg so gehen möchte, der Diskussion. Ich würde halt auch erstmal sagen, prinzipiell so werfen von Dingen auf den Platz einfach mal lassen, so tuschemäßig. Ne? Vielleicht braucht man da schönere, obwohl Becher hat es ja auch nichts zu tun. Also einfach nichts werfen. Und dann kommt man da erstmal drum rum. Aber ich glaube, diese Nummer mit, dass jemand dann weiterspielt, wenn er getroffen wurde und der Spielstand vielleicht jetzt nicht so günstig ist, ist jetzt nicht mehr so wahrscheinlich. Aber es werden auch nicht so oft Spieler getroffen, muss man jetzt auch sagen.
Ja. Ich finde aber, du incentivierst, gibt es doch im Deutschen. Also du erschaffst ja auch noch ein Biotop, wo es sich auch nochmal richtig lohnt, vor der, ich sag mal, Heimkurve einen Affen zu machen. Ne? Also ich denke jetzt irgendwie an diese Sachen von Dortmund gegen Gladbach, wo da irgendwie der Gladbacher den Elfer trifft und sich halt vor die Südtribüne stellt und da provoziert. Ich meine, das incentivierst du ja. Ne? Also es macht ja jetzt noch viel mehr Sinn. Du musst ja auch nicht irgendwie jetzt, weiß ich nicht, besonders viel machen, aber es reicht ja. Ne? Du stellst dich dahin und wenn was wirfst, nimmst du gleich noch quasi eine kleine prozentuale Chance mit.
Ja. Aber es ist halt,
haben wir ja bei uns schon gesehen als Chris Führig an der Waldseite.
Ja, aber andererseits ist es halt auch eine, muss ich sagen, aus einer Betroffenheitsperspektive ist es natürlich möglich. Aber ich erinnere mal an den Dosenwurf in Gladbach in den 70ern. Und danach sind jetzt auch nicht 100.000 Dosen geflogen. Als Gladbach, glaube ich, 7-1 oder so geführt hatte gegen Inter. War es Inter? Ich weiß nicht.
War ja,
Bonin Senja oder so, wie er hieß. Dann umgefallen ist und dann Wiederholungsspiel. Und das war dann kein 7-1 mehr für Gladbach.
Aber es war immerhin ein Wiederholungsspiel.
Ja, natürlich. Das war ja auch, das war ehrlich gesagt auch das Ergebnis, mit dem ich juristisch gerechnet hatte. Aber gut. Ist egal, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich wollte bloß das vorneweg, bevor wir über das Spiel in Bochum sprechen, nochmal kurz das. Würdet ihr an Unions Stelle sagen, ihr müsstet unbedingt weitermachen, das ist so ungerecht? Jetzt vor Kastien so.
Wir haben den Standpunkt alle verstanden. Einerseits ja, aber andererseits jetzt einfach aus Prinzip dann immer noch weiterzumachen, während es ja sehr stark danach aussieht, als würden die den Punkt nicht verstehen, auf den Union irgendwie hinaus will oder ihren Standpunkt zumindest auch nicht ändern. Ergibt es dann irgendwie wenig Sinn, da kann man die Energie dann irgendwie in andere Themen stecken.
Neue Mannschaft.
Ja, also es wäre ja nur, wenn irgendwie man glauben würde, dass man dazu ein Grundsatzurteil erwirken könnte, realistisch. Alles andere ist ja vom reinen Nutzen für den Verein egal. Also der Punkt, ja klar kann es am Ende noch einen Platz weniger oder mehr bedeuten oder in Fernsehgelder, dies, das, aber das ist, glaube ich, so schwer abzuschätzen. Also das ist schon ein großer Aufwand.
Sportliche Existenz.
Ja, und so wie es aussieht, werden ja auch die Konkurrenten im Abstiegskampf nicht unbedingt direkten Schaden daran nehmen, weil Bochum es auch mit diesen drei Punkten wahrscheinlich schaffen wird, abzusteigen.
Ja, zumal man ja da sagen muss, also so blöd wie es dann für Heidenheim und Kiel wäre, wenn Bochum dadurch profitieren würde, dann liegt es ja erstmal nicht allein in unserer Verantwortung, da irgendwie gegen vorzugehen.
Nö.
Also dann müssten die halt für sich selbst auch noch mitkämpfen. Aber ich, also wie gesagt, ich finde es halt irgendwie auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, also ich finde es halt immer noch albern, dass dieses Urteil so existiert und so bestand hat, wie es ausgesprochen wurde. und dass da irgendwie überhaupt nicht so richtig auf das eigentliche Problem eingegangen wird, nämlich das Werfen von einem Gegenstand und dass da halt irgendwie was dran gemacht wird, so, das spricht ja dieses Urteil überhaupt nicht aus. Also das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe.
Ja, wie willst du denn das verhindern?
Naja, auf jeden Fall verhindere ich das nicht, indem ich der Mannschaft 2 Punkte abziehe.
Naja, Plexiglaswände also, oder was?
Nee, aber dann musst du halt Geldstrafen investieren in Fanprojekte etc. pp. Irgendwas. Keine Ahnung, mach irgendwas, was halt darauf, also was zeigt, dass der Verein an der Sache arbeiten soll, die deretwegen lang, wegen nochmal, mach irgendwas, was zeigt, dass der Verein irgendwie als Strafe irgendwas machen soll, was sowas eventuell verhindern kann. In welcher Form auch immer, was die sich dann darunter vorstellen. Aber wie gesagt, also wenn ein Typi da steht und ja, ich weiß, es waren mehrere, bevor jetzt wieder irgendjemand tippt, kannst du aufhören zu tippen, waren mehrere, die geworfen haben, aber sollte man vielleicht da irgendwie gegen vorgehen, anstatt der Mannschaft 2 Punkte abzuziehen, das verstehe ich halt einfach nicht.
Ja, ist ja auch die Argumentation natürlich von Union, die gesagt haben, wir wurden ja auch nochmal separat bestraft mit dieser Geldstrafe.
Ja.
Die gab's ja. Okay, würdet ihr alle sagen, jetzt Stopp ist schon richtig, so wie Union das ja jetzt auch gemacht hat, indem sie gesagt haben, sie akzeptieren das jetzt, also auch wenn sie es halt innerlich natürlich nicht akzeptieren, aber sie gehen jetzt den Rechtsweg nicht weiter.
Ja, passt für mich.
Okay. Ich glaube, so ein bisschen stelle ich mir die Frage, ist so ein, weil das Ganze ist ja schon so eine Blackbox. Wir haben zwar so Live-Ticker oder so Sachen von diesen Verfahren, von den Verhandlungen mitbekommen, aber so richtig irgendwie klar ist mir nicht. Union hatte ja am Anfang vor dem ersten Urteil eine sehr defensive Strategie, auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Habe überlegt, ob man da hätte vielleicht offensiver sein müssen, jetzt im Nachhinein. Ne? Ich fand das damals eigentlich schon den richtigen Weg, da jetzt auch in Demut und ein bisschen hier ruhig zu machen und so und dann zu sagen, okay, wir akzeptieren hier eine Geldstrafe und dann ist gut und entweder Wiederholungsspiel oder es bleibt bei dem Ergebnis. Ich glaube ja nicht, dass Union damit gerechnet hatte, dass Bochum damit durchkommt und glaube, dass man so prinzipiell auch so sportgerecht, da sind ja auch viele Leute drinne, mit denen man vielleicht auch irgendwann mal vernetzt sein müsste oder so. Ich weiß es nicht. Also es war ganz komisch. Versteht ihr, was ich meine? Da war, das funktioniert halt so anders als normale Rechtssachen, hätte ich beinahe gesagt, so Sportgerichtssachen. Ich weiß es nicht. Kann jetzt nur, das ist mein Eindruck jedenfalls, dass man sich da prinzipiell nochmal überlegen muss, ob man sich anders aufstellt, was so Sportrechtsverfahren betrifft.
Für den nächsten Fall.
Ja.
Okay. Aber das klingt halt auch schon sehr nach komischem Mauschelei-Gedöns. Das ist auch sehr unappetitlich.
Ist es ja auch.
Also ich persönlich hätte da so wenig Lust drauf, mich damit zu beschäftigen. Aber
es geht ja nicht um
ich
Lust.
Ich muss natürlich auch keinen Verein führen.
Ja.
Ja, es wäre vielleicht klug, aber irgendwie ist das halt auch so eine Ekelhaftigkeit dann. Also wenn es denn sich so verhält, weiß ich gar nicht, ob ich daran... Ja.
Wenn man da keine Neutralität irgendwie geschaffen bekommt, dann sollte man sich vielleicht nicht Sportgericht nennen.
Nee, aber das hat ja jetzt der Deutsche Fußballbund nicht exklusiv, das Thema. Okay, aber vielleicht lassen wir das jetzt hier.
Ja, Sportgericht ist halt ohnehin ein sehr schwieriges Thema.
Ja.
Vielleicht machen wir das dann so, wie es irgendwie Real macht. Dann quasi mit schon vorher Videos, die von vornherein irgendwelche Personen diskreditieren, nicht mehr zu empfängen gehen.
Ja.
Aber es hat ihnen ja nicht geholfen.
Genau. Ja, uns ja auch nicht.
Insofern machen wir es lieber nicht. Und Eisbeutel werfen auch nicht, bitte.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier mal kurz den blauen Elefanten im Raum angesprochen.
Warum auch immer
und
der blau
jetzt,
ist.
Was?
Warum auch immer der blau ist.
Weil Bochum blau,
blau
ist.
Bochum blau.
Ach so, wow.
Muss man euch Männern alles erklären im Fußball?
Nadine, ja.
Mir schon.
Und dann kommen wir mal tatsächlich zu dem Spiel und dem Ganzen drumherum. Olli, du warst dankenswerterweise der Reporter vor Ort.
Ja.
Medial wurde ja so Hassgipfel und so weiter und so fort, Provokationen und wie wird Union sich verhalten, was machen die Fans und so weiter. Da wurde ja ganz schön Feuer gelegt. Wie war es denn dann sofort?
Sehr überraschend. Also ich muss zugeben, dass ich vorher so schon überlegt habe, weil vor allen Dingen so die blaue Seite hat ja da wirklich ja, Feuer oder die haben da irgendwie von Feindschaften und Rivalitäten geredet und ich bin mit dem Zug angereist und da ausgestiegen und bin runter und habe auch erst, als ich runter bin, gedacht so, ach du Scheiße, was ist hier los, weil da waren quasi die Wege zweigeteilt, also Unioner auf die eine Seite und in Anführungsstrichen normale Menschen auf die andere Seite zum Treffpunkt. Also die Szene hat ja dazu aufgerufen, sich 11.30 Uhr zu treffen und da dachte ich so beim ersten Draufschauen so, oh Gott, jetzt kommst du hier, wenn du nicht sofort hier wegkommst, in Kessel. Und dann bin ich hinten raus aus dem Bahnhof, da gab es keinerlei Kontrollen und bin aber dann wieder quasi die Runde vor dem Bahnhof gelaufen.
Das klappt aber auch jedes Mal. Sorry.
Olli?
Ach, ich habe ihn gar nicht unterbrochen, ich habe ihn rausgeschmissen, nee. Oder wie?
Also nee, ich weiß nicht, was hier los ist. Du hast mich nicht unterbrochen. Weiß ich nicht, mein Internet wirft hier mit Feuerzeugen oder so. Ja, ich war bei, genau, ich bin
beim Bahnhof hinten raus und kam von vorne wieder rumgelaufen. Du hast
von hinten auf die Schulter geklopft.
Ja, genau. Und ne, aber hab dann gemerkt, dass dieser gefühlte Kessel, was ich dachte, weil ich nur die Polizisten im Bahnhof gesehen habe, kein Kessel war. Also die standen da total locker und man konnte auch, ich hätte auch vorne einfach rausgehen können. Und ich bin dann zum Stadion gelaufen und in der Stadt waren überall Unioner, es waren überall Bochumer, du konntest mit allen Leuten ganz normal reden. Ich war super früh am Stadion, dann ist der Fanmarsch ja dann irgendwann los und ich dachte, also ich versuche mich immer von so Fanmärschen fernzuhalten, weil ich immer so dieses latente Gefühl habe, dass wenn irgendwo was passiert oder halt man besonders motivierte Polizeibeamte hat, dann hängst du da halt. Und der Fanmarsch kam super früh am Stadion an, also 13.30 Uhr sollten die Türen aufgemacht werden im Stadion. Ich würde sagen, fast 12.45 Uhr bis 13 Uhr war auch der Fanmarsch da. Also die kamen total entspannt durch. Die Polizei war, finde ich, sehr präsent. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe keinerlei negative Sachen mitbekommen. Und da ich jemand bin, der so, weiß ich nicht, wenn es um pünktlich sein ein kleiner oder großer Monk ist, habe ich ich weiß nicht, also das war das absolut perfekte Erlebnis gehabt. Und zwar hat der VfL Bochum dann auch noch das Stadion fast eine Dreiviertelstunde vor dem eigentlichen Öffnen geöffnet. Also man konnte quasi ab 12.45 Uhr oder so in den Gästeblock rein. Da waren die Stände offen und es gab keine Schlangen und also das war einfach, weiß ich nicht, absolut fantastisch.
Das gab es ja in Bochum auch schon öfter anders, möchte ich mich mal erinnern, ne? So vor zwei Jahren,
ja,
irgendwie, als Köln mal da war.
Ja, genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da eine Ansage von den Sicherheitskräften bekommen haben, wenn ihr fertig seid, dann macht man bitte hier früher auf, der Fanmarsch ist unterwegs.
Ja, aber das ist ja trotzdem gut, ein hohes Maß an Kooperation, ne?
Ja.
Ja.
Das erwartet man ja auch nicht immer von der nordrhein-westfälischen Polizei.
Ja, und deswegen, wie gesagt, da war überhaupt nichts. Da war nichts. Hab mit ein paar Bochumern geredet, die, also natürlich brauchten wir über das Thema Feuerzeugwurf nicht reden. Also ich glaube, da sind beide Seiten sehr, sehr fest in ihren Positionen.
Don't mention the Feuerzeug.
Genau.
Genau, ja klar, genau. Aber so alles andere ist, glaube ich, weiß ich nicht, für mich gab es immer auch den Konsens, nur wenn ich eine Wahl habe, zwischen, weiß ich nicht, Heidenheim, Elversberg und Co., dann will ich doch lieber nach Bochum fahren. Also, oder Hoffenheim natürlich auch. Und das haben die auch gesagt. Und letztendlich haben die halt so eine beschissene Saison mit so einer ja nicht so besonders guten Mannschaft, dass die auch gesagt haben, so, das wird am Ende keinen Unterschied machen.
Ach, so ein, zwei Spieler von Bochum könnte ich auch bei uns sehen.
Ja.
Ja. Aber vielleicht nicht 11.
Genau, das war wieder für mich fantastisch. Und was dann auch schön war, dass zumindest noch so zur ersten Halbzeit, ich hoffe, ja, ich spoiler jetzt mal, ne, da konnte ich dann noch ein bisschen das Frauenspiel gucken. Und das haben auch, und das fand ich auch sehr schön, ganz viele Leute um mich rum haben das Spiel geguckt und den Zwischenstand, der wurde quasi immer durchgegeben. Das war total schön. Das war.
Ach cool.
Ja, alles sehr entspannt. Und dann hatte ich auch noch eine sehr nette Begegnung mit einem jungen. Ja, mit einem Jungen. Ich wollte sagen, mit einem jungen Mann, aber es war irgendwie ein 10- bis 12-jähriger Junge, der einfach alle Reihen abgegangen ist und Aufkleber überklebt hat. Und der mich dann irgendwie angequatscht hat und der irgendwie erzählt hat, dass er sich von seinem Taschengeld am Szene-Container Aufkleber kauft. Und wenn er mit seinen Eltern unterwegs ist, bei Auswärtsspielen quasi in dem Fall VfB Stuttgart-Aufkleber überklebt. Das hat mich total glücklich gemacht. So, der war total nett, überhaupt nicht irgendwie, ja, wie so ein kleiner Junge, der irgendwie nicht mit den Leuten redet. Und der hat dann auch erzählt, das fand ich total cool, dass er bei sich zu Hause, der wohnt hier auch in meiner Ecke, in Biesdorf, hat gedacht, er braucht in Biesdorf nicht kleben, weil das ist quasi Union Country und da spart er sich dann die Aufkleber. Und das ist sehr schön. Ja, vielleicht, ach nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich meinte, er erweitert halt quasi das Union-Gelände quasi.
Ja.
Markiert das
temporär.
Revier
weiter. Sehr temporär.
Genau, bis zum nächsten Mal. Aber das nächste Mal, das hat er mir auch erzählt, das nächste Mal kommt Mainz. Und dann hat er gesagt, da hat er keine Angst, dass die Aufkleber verschwinden, weil die kann nichts.
Ne, also. Ja, was denn?
Ja.
Und das Minze.
Ja, war alles wirklich total entspannt. Und was mir dann wirklich gefallen hat, war dann kurz vor dem Spiel, haben unsere Ultras oder unsere Szene, die haben am kompletten Gästeblock die Netze hochgemacht. Also die haben wirklich jeden Wurfschutz entfernt. Und das fand ich, und das kann man irgendwie sagen, ne, das war vielleicht nur für die Choreo, die da war, aber ich glaube, dass es da auch quasi als Botschaft formuliert ist, dass wir wissen, dass heute niemand irgendwas wirft. Und da wurden die kompletten, das sieht man auch ganz gut auf allen Fotos, ne, dass die wirklich zusammengerollt sind, diese ganzen Wurfnetze, und die sind auch oben geblieben, also bis zum Schluss.
Das wurde in der Radioübertragung, die ich gehört habe, auch erwähnt, und da wurde dann halt so gemutmaßt, dass da was kommen würde von den Union-Fans, wo ich dachte, auf keinen Fall wird da irgendwas passieren.
Ja. Ich glaube, dass genau darum geht es ja, ne? Dass wir zeigen, wir kriegen das hin als Szene oder als Gästeblock, dass da nichts passiert.
Wie so eine Schweinsteiger-Ecke, von uns geht keine Gefahr aus.
Oh mein Gott.
Muss ich den alten Gag nochmal bringen hier. Aber es klingt doch eigentlich so nach einem Muster-Auswärtsspiel.
Ja.
Also so vom
Erlebnis her. Ja, wie gesagt, Polizeitaktik mit dem Marsch, wunderbar. Stadion früher offen.
Dann auch noch eins der schöneren Stadien dieser Liga.
Genau, Stadionerlebnis kannst du ja auch nicht meckern da.
Nee.
Ja, ich hatte noch nie.
Ich dachte sich beide Fanlager einfach nur so, wir wollen hier keinem irgendwie einen Anhaltspunkt geben, wir machen hier mal ganz vorsichtig.
Ja, vielleicht.
Stimmt, in Bochum, ich glaube, du solltest auch sagen, Sebastian, haben wir noch nicht wirklich oft gut ausgesehen.
Nee, also immer wenn ich da war, auf jeden Fall nicht.
Ja, ich habe auch da auch immer verloren, trotzdem, geiles Stadion.
Ich glaube, ich habe da einmal gewonnen.
Mit Hertha damals noch, Nadine, oder wie?
Oh, Schatz feiert.
Geh jener.
Okay, Entschuldigung. Du warst doch früher auch mal Bayern-Fan, Sebastian.
So.
Das schneidet er das schneidet er wieder raus. Also genau.
Nichts darf man mehr sagen.
Mensch, nee. Mhm. Ich habe ja so ein bisschen Krawallterrorismus von Olli erwartet, aber das ist ja hier wie so eine Kifferrunde gewesen.
Da kommt der Boulevardjournalist in dir durch.
Ja. Kifferrunde. Also da weiß ich nicht. Ich glaube. Nee, ich glaube, wir reden nicht über Drogen in der Sendung.
Nein, auf gar keinen Fall. Gibt's auch nicht. Lass uns über das Spiel reden.
Ja.
Weil das war, wie gesagt, ich habe sehr viel Radio gehört, weil ich auf der Rückfahrt dann war von dem Spiel der Frauen. Und das war nicht so vergnüglich, sich das anzuhören. Und das lag gar nicht so sehr an dem Kommentator, sondern an dem, was er zu kommentieren hatte, nämlich gar nicht so viel.
Ja.
Und mir war immer nicht so klar, wer hat eigentlich wie jetzt den Ball. Und ich hatte so das Gefühl, der hat dann Namen genannt und ich so, ist Union noch im Ballbesitz oder nicht? Und als er dann Tor gerufen hatte, war mir auch erstmal nicht klar, für uns oder für Bochum. Da war dann relativ schnell klar für Union dann, aber das ist ja noch unwahrscheinlicher gewesen, das Tor, als das von Querfeld in der Woche davor, wenn man nur nach diesen XG-Werten geht oder fast so unwahrscheinlich. Wie hast du denn das Tor gesehen, Olli? Von ganz
von
weit
hinten,
weg wahrscheinlich.
Nein. Ja, von ganz weit weg. ja, habe ich das Tor gesehen. Also ich glaube, das, was du sagst, trifft's. Und ich muss für mich sagen, dass ich während des Spiels dann schon zumindest verbal Krawalltourist war und mich auch ordentlich an dem VfL oder an den Fans abgearbeitet habe. Und dass das ein Spiel war, wo du dich halt ja gut auf den Support und was drum um dich rum passiert konzentrieren konntest. Und das Tor, also ich meine, ist eine Ecke von Trimi, ich glaube, die wird abgewehrt, kommt dann in die Mitte. Ist ja irgendwie so einer der klassischen Sätze, irgendwie, wenn du in die Mitte abwehrst, dann passiert was. Und dann schießt Hollerbach so aus, weiß ich nicht, 20 Metern, was ist das so in dem Dreh? Und wo ich mir immer noch nicht sicher bin, so, ob der nicht noch irgendwie abgefälscht war. Zumindest im Stadion. Ne?
Ja.
Da war ein Fuß dran. Sonst wäre der so einen komischen Weg genommen. Sonst hätte der Torwart den auch locker gehabt. Also falls er überhaupt da durchgekommen wäre.
Da war, glaube ich, noch nicht mal ein Weg durch. Also der hat einfach in eine Menschentraube gehalten und einer von denen hat es doof abgelenkt.
So wie
und dann nochmal mit der Innenseite, sprich schön und nicht doll.
Ja, also könnte man auch fast als Eigentor werten, ehrlich gesagt.
Bitte?
Was?
Das war gut gemacht von Holly. Holly sei schon Holler.
Also ich will jetzt das andere Spiel nicht spoilern, aber ungefähr so hohe Torwahrscheinlichkeit wie der Schuss von Tomke Schneider vor Dina Orschmanns Tor. Der auch einfach quasi hängen blieb in irgendwem und dann aber plötzlich rumlag. Ja.
Ja,
aber war drin, ist doch super.
Ja.
Genau, war drin, gute Laune. viele Gesten in Richtung des Tabellenletzten.
Also Kacktore sind doch in so einer Situation fast
genau, das, was du machen genau. kannst,
oder? Ja, so, ja. Alter, kein Mensch weiß wie, aber ist egal.
Ich weiß ja auch nicht, wie es bei euch vorher war. Also ich bin da hingefahren und mit allen, mit denen ich geredet habe, war irgendwie allen Leuten war klar, dass es genauso ein Kackspiel wird und vielleicht gewinnst du mit einem Kacktor zu null Kacktoren. Oder es geht halt irgendwie so aus, ne? Oder verlierst, aber das ist irgendwie...
Das ist ja meistens beim Fußball, dass du gewinnst. Es geht unentschieden aus,
wenn man verliert. Echt? Ja. Ach, schön.
Junge. deep shit.
Ja. Hier kann man heute noch richtig was lernen.
Ja, auf jeden Fall. Aber Union hat ja Bochum kommen lassen und ich fand das ja erstmal prinzipiell eine gute Sache, weil wenn wir aus dem Hinspiel ja was gelernt haben, war ja, dass beide Mannschaften in Ballbesitz so ihre Schwierigkeiten haben. Und Bochum aufgrund der Ergebnisse von den anderen Abstiegskandidaten ja wirklich unter Zugzwang war. Und dann mit dem Rückstand auch. Und ich dachte, dann macht man halt irgendwie noch einen schönen Konter und dann ist gut. Aber schöner Konter und Union in Bochum war halt jetzt nicht eine Kombi, die am Sonntag zu sehen war.
Es gab einen.
Ja,
der war Illich, glaube ich, 56. oder was das war, oder 50.
Den habe ich dann auch schon gesehen.
Ja.
Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen.
Und das, was du gesagt hast, Sebastian, war auch so, weiß ich nicht, also ich habe die ganze Zeit genau auf diesen Konter gewartet. Also ich fand es auch wirklich gut, dass wir die haben kommen lassen. Ich fand nach dem 1:0, ist ja genau so, willst du ja da auftreten. Du willst denen sofort oder relativ früh einen Nackenschlag durch Kaktor geben und dann irgendwann den Konter nutzen. Das haben wir halt einmal ausgespielt und irgendwie in der ersten Halbzeit ist ja dann auch so gut wie gar nichts weiter passiert. Und dann ist das irgendwie ausgetrudelt und das die einzige Action war halt irgendwie auf den Rängen.
Ich kann mir richtig vorstellen, dass den Bochumern es so ging wie uns im Hinspiel. Dass wir so richtig so mit jedem Fehlpass so auf die Zähne und Mist. So, weißt du, kannst ja gar nicht mehr ins Supporten, weil du nur noch denkst, so, genau. Jetzt spiel doch den Pass gerade und so.
Ja.
Ja, wenn Angst das Bein führt beim Schuss.
Ich kenne einen Bochumer, der hat gesagt, der ist eigentlich schon seit September so im, Modus. Also so, mach mal, ist okay. Ist eh verloren, wir steigen eh ab, alles gut, ist okay.
Ja, aber die haben ja nochmal Hoffnung geschürt. Das ist ja das Fiese, wenn man absteigt, dass man ja permanent noch Hoffnung hat.
Ja, wie war es letztens, wie hieß das mal so, der Patient auf der Intensivstation?
Ja.
Nee, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch.
Genau. Also das ist schon, ja.
Ich dachte, das heißt, er lebt noch.
Oh Gott.
Wir sollten uns wirklich nicht weiter über Musik sprechen, auch nach dem Vorgespräch nicht.
Du kriegst Bochum-Verbot, ey, wirklich.
Ja, aber man muss jetzt mal festhalten, also Union hat aus der Unsicherheit von Bochum nicht viel mehr gemacht.
Die sind auch unsicher geworden.
Ja, oder so. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Also auch, weil es halt da lag halt jemand da, dem man halt einfach nur noch den Todesstoß hätte geben müssen. Und das haben sie nicht gemacht. Und dann kamen halt zwei Situationen. Also nach diesem Konter in der zweiten Halbzeit gab es erstmal die Verletzung von Diogo Leth.
Ja. Ja.
Kannst du die nochmal aus Stadionperspektive? War ja wieder weit weg von dir.
Also, war weit weg von mir. Ist eigentlich vom Spielzug gar nicht so unterschiedlich zum 1:0 von uns. Ne? Also ich glaube, es war keine Ecke, sondern ein Freistoß oder irgendwas. Auf jeden Fall kommt auch ein Ball in die Mitte und der Bochumer zieht halt volle Kanne ab und trifft halt Diogo am Kehlkopf, am Hals und der fällt halt um. Und ich muss sagen, da hatte ich wahrscheinlich die wütendsten Momente der Saison, die ich so erlebt habe, weil zumindest habe ich so wahrgenommen. Ich hoffe, ich wäre nicht der Einzige. So, also für mich war das so, dass das ja Diogo hat 6-7 Minuten da gelegen und da waren relativ schnell Sanitäter da und in meiner Welt gibt es sowas wie so ein Gentleman's Agreement, dass man nicht supportet, dass man da quasi die Sanitäter ihren Job machen lässt.
Absolut.
Und es hat aus meiner Sicht die Bochumer Kurve nicht gemacht. Ja, also im Fernsehen wurde ja dann irgendwie noch gesagt, aufmunternder Applaus, den es auch gab, als dann Diogo tatsächlich auf der Bahre gelegen hat. Aber die haben halt davor...
Mal kurz Trage sagen.
Trage, stimmt. Ja, Bahre, oh mein Gott. Ja, genau, danke. Oh mein Gott, die deutsche Sprache, ey, so verrückt.
Von der Wiege bis zur Trage.
Genau. Oh mein Gott.
Erstmal genau, nur. Ja, aber weiter noch nicht.
Der Kommentator hat aber auch gesagt, ja, das ist ein sehr faires Fanverhalten, was ja kurz vor diesem Applaudieren war und kurz nach den Absteiger rufen und den scheiß Union rufen.
Genau.
Und wir was dann echt witzig war.
Genau, das war halt dieses Witzige, ne? So Absteiger, Absteiger, scheiß Union, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern. Ja, also das Publikum ist hier so fair.
Das war aber.
Das war
die Eskalation, oder?
Also genau,
das war
richtig,
sozusagen die Reaktion
danke.
Auf genau. den.
Ja.
Also so kam es bei mir zumindest an.
Genau. Das ist ja auch das, da so, ich habe auch leider den Fehler gemacht, das sollte man ja eigentlich nie tun, irgendwo bei dem schönen sozialen Netzwerk eines Autoherstellers, Produzenten, mich mit irgendwelchen Leuten gezofft, die dann auch gesagt haben, ihr habt aber hier Absteiger, Absteiger gerufen. Und klar, wir haben Sachen gerufen, aber wir haben angefangen zu rufen, als klar war, dass zumindest die Leute, die da hinterm Tor in Bochum stehen, eben nicht ruhig sind und abwarten, was passiert, sondern dass die halt volle Kanne weitermachen. So, ja. Und das hat mich sehr enerviert und wütend gemacht, weil das ist ein Novum, habe ich so noch nicht erlebt.
Und das sah ja wirklich auch ziemlich dramatisch aus. Also in Fernsehbildern, ja. Also als Diogo zu Boden ging, schlug er gleich mit Füßen und Händen auf den Boden. Also offensichtlich vor Schmerz oder vor, weiß ich nicht, vielleicht auch Atemnot.
Ja,
Und das wirkte schon aus den Fernsehbildern deutlich dramatisch. Das also offen, war ja auch zunächst nicht völlig klar, was er wohin abgekriegt hat. Also zuerst da hatte ich Gesicht gedacht, dann irgendwie vielleicht Solarplexus oder so. Aber Kehlkopf ist natürlich auch wirklich, kann halt wirklich, wirklich richtig scheiße sein. Und insofern verstehe ich dann deine Wut durchaus. Also da kann man einfach mal die Klappe halten und gucken, weil solange da nicht klar ist, dass es, solange es da nicht irgendeine Form von Entwarnung ist, gibt, dann hält man einfach sein Maul, fertig.
Ja. Bei irgendeiner Reportagenübertragung ohne Bild hatte Sirius gestern irgendwie auch nur geschrieben, dass da von Danilo Duki die ganze Zeit geredet wird.
Das war Sportschau-Audio.
Ja, das ist ja auch irgendwie so ein Phänomen generell, dass die irgendwie alle Danilo Duki und Late nicht unterscheiden können, obwohl die sich jetzt nicht unbedingt sehr ähnlich sehen. Die sind einfach halt nur beide groß und spielen in der Abwehr.
Zwei also, das genau.
Ja, haben rot-weiße Trikots an, ne?
Und dunkle Haare.
Ja.
Und nur ist auch gut. Und betet
aber es ist halt echt ein bisschen anstrengend. Also ich habe jetzt halt das Glück gehabt, dass ich das Spiel sehen konnte, aber ich stelle mir, also wenn ich das jetzt nur gehört hätte, so dann denkst du dir, oh scheiße, Danilo Duki, und dann 5 Minuten später heißt es, Danilo Duki ist am Ball, hä? Also,
weiß ich. Ja, ich habe das einfach bei mir intern einfach übersetzt. Immer wenn er Duki gesagt hat,
Danilo Duki mit Led.
Ja, und dann ging das eigentlich.
Ersetze durch.
Genau, suchen, ersetzen. Danach, also erstmal beste Sache, Danilo Duki aus dem Krankenhaus, ne? Foto, ja. Daumen hoch. Geht ihm gut? Also Diogo, ihr wisst schon, ne? Ich wollte es jetzt nur für den Sportschau-Kommentator nochmal sagen.
Ist niemand mehr im Krankenhaus.
Genau.
Diogo Duki.
Gut. Ja, und dann gab es ja diese Elfmetersituation und da müsst ihr mich jetzt mal so ein bisschen mitnehmen. Weil ich habe diese gesamte Situation, ich habe mir das ein paar Mal angeschaut, ich habe es nicht ganz begriffen. Also Querfeld und der Bochumer machen einen wechselseitigen Trikottest an der Strafraumgrenze. Außerhalb des Strafraums geht der Bochumer zu Fall. Aitekin gibt erst Freistoß, dann Elfmeter. Helft mir mal kurz so.
Ich kann dir nicht viel helfen, ne?
Okay.
Die Karten haben gesagt, das muss so sein.
Ja, aber weil das Halten schon im Strafraum angefangen hat, oder wie?
Ja.
Also, wahrscheinlich, klar. Da wird es dann die Wirkung gehabt haben, deswegen und vielleicht hat dann Querfeld in seiner Auffassung ein bisschen mehr gezogen, ein bisschen länger gezogen, was auch immer. Und wenn es da die Wirkung gezeigt hat, dann
hat er
würde ich mich gerne mit dir streiten, weil die haben beide am Trikot gezogen.
Das weiß ich, dass sie beide, aber länger hat
Querfeld. Der Bochumer hatte das Trikot noch in der Hand, als er zu Boden ging.
Okay, dann, naja, okay, weiß ich jetzt nicht. Für mich war es so eine Situation, wo ich gedacht hätte, ohne VAR hätte es wahrscheinlich in manchen Fällen nicht immer Freistoß gegeben.
Ich hätte es einfach weiterspielen lassen.
Ja, eben, das meine ich ja.
Also die haben sich beide, womöglich war es ein bisschen mehr von Leo Querfeld, aber da muss man sich auch kurz fragen, diese Spielfortsetzung hat dann eine deutlich größere Auswirkung auf das Spiel als die andere. Und wenn dann der Unterschied nur so graduell ist des Vergehens, dann pfeifst du es entweder andersrum oder du lässt es einfach durchlaufen. Und ich glaube, dadurch, dass Aitekin auf Freistoß entschieden hat,
war es dann nur noch eine Frage drin oder draußen.
Genau. Und dann, und das muss man, ist schon richtig so, das Halten, also das Vergehen begann im Strafraum und dann kannst du es halt auch im Strafraum bewerten. Also ich glaube, er hätte Aitekin das vorher, also genau, dadurch hat er sich dann, dadurch kam er aus der Nummer da nicht mehr raus und dann musste er es halt als Elfmeter geben.
Ja, war ja keine klare Fehlentscheidung und so weiter, aber ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass wenn es nicht gepfiffen hätte, das hätte weiterlaufen lassen, der VAR da nicht eingegriffen hätte, ne?
Nein, auf gar keinen Fall.
Sehe ich auch so. Okay, also das hat mich so richtig, also ich habe wirklich, ich dachte so, natürlich habe ich nur an Olli gedacht, der wieder eine Szene nicht richtig sieht, weil sie so weit weg von ihm steht.
Ja, ich habe auch nichts davon gesehen. Das ist, also zweite Halbzeit war sowieso bei uns sehr rauchig und
ja,
sehr viel
gut
Fahren.
Aus.
Das war schön.
Ja, es gab so eine Einstellung auf den eigentlich auf den Spielballweg. Ich glaube, das war während der Verletzungsunterbrechung. Nee, das kann es nicht sein. Da habt ihr keinen Dings gemacht. Bei irgendeiner Unterbrechung jedenfalls, vielleicht bei der VAR-Prüfung, haben sie so auf den Spielball, also auf irgendeinen Ball, der am Rand lag, so geblendet, aber zunächst auf den Auswärtsblock und dann sozusagen den Fokus nach vorne auf den Ball geschiftet und dass ihr dann hinten unscharf zu sehen wart, das war noch besser anzugucken, weil so schön ineinander verschwommen alles, das war super, sah toll aus.
Ja, vierte Mal hält Frederik Renaud einen Elfmeter, also beziehungsweise in dem Fall, also wehrt ihn ab. Und ja, das Pech war halt, dass der Nachschuss dann drin war, weil es halt nach vorne ging, direkt Richtung Schützen. Schade.
Ja.
Also, ätzend.
Also das hat ich überlege bei. Ich würde sagen, bei so Sachen überlege ich immer, ob jetzt quasi heute oder morgen in der Videoauswertung irgendwie ein paar Leute angeranzt werden. Ja, obwohl so schnell können die nicht reinrennen, das ist Quatsch.
Nein, du wirst nur angeranzt als Spieler, als verteidigender Spieler, wenn jemand einen Nachschuss macht, der auch von außerhalb des Strafraums reinrennt.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, dass ich das überlegt habe, aber der Bero ist ja der geschossen hat und der steht sofort da, weil der Ball so mittig, ja.
Nee, also einfach schade und doppelt schade ist, dass Bochum dann halt so ein bisschen so Aufwind hatte. Die haben zwar jetzt nicht, ich glaube, die hatten ein, zwei Möglichkeiten noch, ne?
Na, ein Schuss, den dann Freddy rausholt, schon, glaube ich, in der Nachspielzeit. Ja,
das war schon die größte
das
Möglichkeit des ganzen Spiels eigentlich.
Genau.
Also wenn man diesen Quatsch Elfer rausrechnet.
Ich möchte auch nochmal kurz ganz viel Liebe für wer auch immer das bei AFTV dann in der Zusammenfassung kommentiert hatte. Der Frederik Renaud die dänische Krake genannt hatte.
Ja, absolut. Ist mir auch aufgefallen, großer Freund von dieser Formulierung.
Ja, habe erst gedacht, aber witzig. Ja, aber Bochum hat es halt nicht hingekriegt und ehrlich gesagt, für mich ging das 1-1 auch in Ordnung, dadurch, dass Union ja selber jetzt da nicht viel fürs Spiel weitergemacht hat. Also viel fürs Spiel, also fürs eigene Offensivspiel. Und die mussten
ja
auch nicht.
Ja.
Ich hätte mich nur geärgert.
Ich glaube, dass wir sind auch nur deshalb so entspannt mit unseren Urteilen, weil wir halt gerettet sind. Ich glaube, würde es um was gehen, würden wir halt sagen, du musst so einen Gegner besiegen, der so, genau, nicht massakrieren, aber die wackeln. Also im Prinzip, ne, bis zur Verletzung oder bis zum Elfer haben die, doch, es gab einen Pfostenschuss noch für Bochum, aber die haben ja nicht wirklich stattgefunden. Also
die hatten in der zweiten Halbzeit hatten die vier Mittelstürmer auf dem Platz.
Ja. Aber die wussten nicht,
sah aus wie einer.
Das war alles völlig wild. Also so, ja genau, aber es wirkte irgendwie sehr.
Ja, ja, und
also man hat schon gemerkt, dass sie Druck, also sie haben ja irgendwie Druck gemacht, aber irgendwie sehr stumpfen Druck, also sehr unwirksam.
So wie Union im Hinspiel.
Ja, genau. Und dann genau, ja, an und für sich fand ich den Matchball, wie du schon sagst, ist gar nicht doof, da muss man halt bloß einmal irgendwann die Konter sauber setzen.
Ja.
Wir hatten ja dann noch, naja.
Aber zumindest nicht verlieren.
Ja, eben. Also, und ein bisschen Rasen kaputt treten.
Das wäre halt wieder maximal dämlich gewesen, aber auch wieder so typisch Union, wenn wir das Ding irgendwie noch verloren hätten.
Aber dafür haben wir ja die dänische Krake.
Richtig.
Das ist korrekt.
Das war wirklich eine fantastische Parade, möchte ich
war sehr schön
herausheben. Ja, also.
Weil ich glaube, auch schon einige gejubelt hatten, insofern war es doppelt schön. Ja.
Nein.
Ah. Ja, bitte. Nee. Ich habe keine Gefühle wie Schadenfreude manchmal. Nee, ist alles gut? Bist du gut nach Hause gekommen dann oder bist du im Bermuda-Dreieck versackt?
Nein, auch das war ums Stadion rum, strikte Trennung, aber ich glaube, jeder, der irgendwie in Bochum war, weiß ja, dass man da quasi dann diese Kastropper Straße ist einfach frei und man kann da komplett frei runterlaufen und auch da einfach alle Fangruppen durchmischt. Am Bahnhof auch keine Polizeisperren, also da denke ich immer gerne an so das Verhalten der Polizei in Wolfsburg zurück, die dann da einfach irgendwie willkürlich, semi-willkürlich die Eingänge sperrt. Es war alles offen, man konnte überall hin. Die Züge waren nicht nur pünktlich, sondern ich war 10 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit in Berlin. Also
ein wunderbares Unternehmen.
Ja, ja, genau. Ja.
Was soll man denn da planen, wenn man früher ankommt?
Ja, ich weiß, genau, war ich beim Fußball. Die Polizeistrategie klappt, man kommt früher ins Stadion.
Vielleicht doch irgendwo ein Portal zu einem Paralleluniversum gefunden, wer weiß.
Olli hat hier einfach so ein Buch geschrieben und jetzt hat er uns aus diesem Buch vorgelesen, aber nicht von seinem Spielerlebnis geschildert.
So. Das stimmt, das ist stimmt.
So ein Fantasy-Roman. Aber du hast irgendwas vom grenzüberschreitenden Verhalten noch?
Naja, das war das letztendlich, das Gepfeife oder das Supporten. Ne? Also wir haben ja gesagt, ne, wie haben wir jetzt Gefühle gegenüber Bochum. Ja. So, und für mich, ich weiß, dass als ich, das muss ja schon über 20 Jahre her sein, ne? Wir haben ja in der ersten Zweitliga-Phase auch ein Jahr gehabt, wo wir noch relativ kurz vor Ende der Saison in Schlagreichweite für einen Aufstieg waren.
Ja.
Und da haben wir in Bochum 2-1 verloren, 1-0 geführt und dann einen Elfer bekommen, wo Peter Neururer aufs Feld rennt und den Elfer zurückgenommen bekommt, ja. Und damals war quasi das Stadion, das war ja so gut wie nie ausverkauft und da waren halt jedes Mal, wenn wir in Bochum waren, immer irgendwie 50 Leute in Weinrot direkt vorm Gästeblock und haben halt provoziert. Also so, das sind so die ersten Gefühle, die ich gegenüber Bochum habe, dass sie mit diesen Leuten zumindest teilweise ins Bett steigen oder sich verbünden. So, ist jetzt nicht mein Lieblingsverein. Ne?
Und, ich denke an Daniel Ernemann, eine Union-Fahne und einen Kopfball, wenn ich an Bochum denke.
Ja, oh, das war auch schön. Ja, das 1-0, ja. Aber, ja, aber so, und das meinte ich mit dem Verhalten der Szene in Bochum. So, dass eigentlich, wie es Hans-Martin sagt, geiles Stadion. Ich finde es auch schön, Bochum in Bochum zu hören. Und ich habe sogar teilweise mitgesungen, außer halt die VfL-Zeilen. Aber das ist wunderbar, das macht wirklich Spaß. Und
aber es ist keine richtige Hymne, oder?
Nee, sie haben wir noch. Nein, ist ja keine Hymne, machen sie auch nicht.
Ich weiß, dass sie Meter, tut mir leid, aber
das ist so doof.
Das schneiden wir raus.
War so eine Diskussion bei 93 mal, ob das eine Bochum-Hymne ist, das Bochum-Lied.
Ach so.
Eine
Vereinshymne. Die haben doch noch eine Hymne.
Da hat Sergej Mandreko noch bei Bochum gespielt. Und Vahit Hashemian. Ich habe das Spiel gerade rausgesucht.
Der Hubschrauber.
Von dem du geredet hast. Der Hubschrauber.
Ja. Ach Gott, das Darren ist
Buckley. Frank Fahrenhorst.
Ja, krass.
Fahrenhorst. Frank G. Fahrenhorst hieß er dann immer.
Oh Gott.
Ja.
Von zurückgenommenen Elfmeter hat jetzt der Ticker erstmal nichts, aber die sind ja damals auch noch ein bisschen dünner gewesen beim Kicker.
Ja, aber machen wir mal einen Haken dran an Bochum.
Ja.
Und es ist ja für die Männermannschaft jetzt wirklich so ein bisschen, ich will nicht sagen austrudeln, aber so entspannte, ich weiß auch nicht.
Ist schon komisch, wenn es um nichts geht, ne?
Ja, ich kenne dieses Gefühl, also wir haben ja seit 3-4 Jahren, sagen wir, wollen wir so eine richtig langweilige Saison, war jetzt auch nicht super langweilig, aber das Ende hin war schon so, was so einen Ausblick darauf gibt, wie es wäre, wenn man FC Augsburg Fan ist. Und ja, ich finde das ganz entspannt.
Ja, hat so ein bisschen was von zweite Liga, 7. Platz, ne?
Danke.
Die Neuhausjahre.
Ich wollte gerade sagen, das sind Neuhaus hier.
Ja. Da war halt auch so, ja, wir gehen zum Fußball. Ach ja, guck mal, Klassenerhalt ist klar. Naja, nach oben geht nichts mehr, nach unten auch nicht. Gehen wir nochmal zum Fußball.
Immer ein bisschen mehr zu in Reichweite. Es könnte ja, aber nicht so doll, dass man auch wirklich träumt.
Ja.
Also jetzt quasi das Traumjahr. was alle wollten, einfach mal Elfter werden.
Ja, ja, aber nur im Endeffekt.
Ein bisschen weniger.
Also ohne Drama, ohne Trainerentlassung und ohne viel schlechte Laune zwischendurch.
Ich kann mich da an nichts mehr erinnern.
Sei froh.
Die schlechte Laune hattest nur du, Sebastian. Wir waren alle Sonnenscheinchen.
Ja. Die hat er wahrscheinlich aber auch am Sonntag gehabt, als er in der alten Försterei stand. Weil Sebastian hat ja immer schlechte Laune.
Nee, da hat er wirklich auffällig gute Laune gehabt. Er hat sogar mehrfach gelächelt. Ja, also ich habe mich auch komisch gefühlt.
Wir können ja mal zu dem Spiel gehen, wo gezeigt wird, wie man mit einer Mannschaft, die tatsächlich eine sehr schlechte Rückrunde spielt, umgeht. Ist doch so, oder? Also
so schlecht war die Rückrunde unserer Frauen da nicht.
Von Gladbach meine ich. Und das klingt jetzt erstmal super krass, ja, 6-1 gewonnen. Aber das Erste ist ja so, die Atmosphäre war ja schon sehr besonders. Eine Union hatte 2 Tage vor dem Spiel gesagt, ja, hier schon über 10.000 Karten verkauft. Mhm. Und da war ja dann klar, auf jeden Fall dieser Zuschauerrekord vom Spieltag zuvor. Damals waren es 6.676 Zuschauer gegen Ingolstadt. Der wird da pulverisiert werden und wahrscheinlich auch ein bisschen Bestand haben, zumindest bis wahrscheinlich Dortmund in dieser Liga ist. Und
nee, bis wir gegen Gütersloh das letzte Spiel machen.
Ach ja, stimmt.
Oh, entschuldige Gott. Mal.
Ja, da habe ich meine Gedanken.
Dortmund, ehrlich.
Die haben gerade in der 4. Liga vor 10.000 Zuschauern gegen
Schalke gespielt. Ja, aber mehr dürfen da auch nicht rein in das Stadion.
Okay. Ja. Ich wusste nicht, dass du da so starke Gefühle hast. Wie habt ihr denn das wahrgenommen so nochmal? Also es war ja so wie Hennstedt-Ulzburg gegen Hertha in der vergangenen Saison, so von den Zuschauern her.
Nachdem ich beim letzten Spiel auf weniger Zuschauer getippt habe, als dann am Ende, auf mehr Zuschauer getippt habe, als da waren, so, haben wir jetzt bei mir in der Gruppe am Sonntag auch so ein bisschen geraten, naja, wie viel kommen denn am Ende? Ja, ich war mit Abstand die Schlechteste. Ich habe auf 11.300 getippt, bin dann irgendwann kurz vor Anpfiff nochmal auf Klo und dachte mir so, verdammt, ich würde meinen Tipp gerne nochmal hochsetzen, das sind keine 11.000, das sind eindeutig mehr. Aber 14.000 ist doch eine stattliche Summe, das kann sich doch sehen lassen.
Ja. Ich habe vorher 12 bis 15 gesagt und dann nochmal auf 13.7 präzisiert, als ich mich umgeguckt habe.
Also durchgezählt.
Habe ich nochmal durchgezählt und habe mich aber offensichtlich verzählt. Das müssen wir auch nochmal üben. Zählen üben, nee, mit dem Textilvergehen.
Die 350 kam später noch rein.
Ja, es gab ja wohl relativ lange Schlangen, so eine halbe Stunde vor Anpfiff. Und ich bin auch, weil ich echt aufgeregt war an dem Tag, muss ich sagen, also auch ungewohnt früh aufgewacht, auch früher da gewesen, als ich sonst bei Frauenspielen bin.
Ja,
das stellte sich raus, war gar nicht unbedingt nötig, weil es doch noch relativ luftig war, als ich ankam, aber es fühlte sich ja dann doch gut. Nee,
wir hatten unfassbares Glück, wir kamen am Stadion an und es waren echt so Männerspielschlangen, sag ich mal, an den Kassenhäuschen, war gut voll und irgendwie an der ganz linken Kasse, da stand einfach nur ein Typ an. Und dahinter war alles leer und keiner hat sich dahinter angestellt. Und ich so, nee, dann machen die doch da nicht auf, wenn da nur einer steht. Und in dem Moment, wo wir uns gerade anstellen wollen, machen die Tore auf und man konnte halt doch da reingehen. Das heißt, wir sind einfach an allen vorbei und waren ratzfatz im Stadion drin, was natürlich für uns sehr praktisch war in dem Moment.
So wie im Supermarkt, wenn die neue Kasse aufgeht und man zufällig genau da steht.
Genau. Genau, so, okay, ich hole das Waschmittel nicht mehr, ich stelle mich jetzt an die Kasse an. Genau.
Ganz kurz, bevor wir hier weiterreden, würde ich Olli einmal aus seiner Pflicht als Auswärtskrawalltourist entlassen.
Ja.
Vielen Dank für den Bericht aus Bochum und dass du so wenig gesehen hast vom Spiel, tut mir leid.
Nee, ich habe ja alles gesehen, was wichtig war und irgendwas ist heute mit meinem Deutsch. Also ein gutes Benchmark. Es ist unfassbar. Benchmark, deutsches Wort. Für Auswärtserfahrungen mit erleben dürfen. Also von daher gibt es ja nichts zu meckern.
Jetzt bin ich auch auf der Wortsuche. Ich lasse es einfach.
Genau. Schlaf schön, Olli.
Ja, genau.
Schlaf schön, viel Spaß.
Vielen Dank. Schlaf schön, Olli. Sag mal, es ist 19.26 Uhr, ja.
Ja, und? Wenn ich könnte,
genau, doch,
schlafen
geht
gehen.
Ins Bett. Geht ins Bett. Genau. Schlaft auch schön. Bis bald. Ja.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Ja, wir sind übrigens auch sehr früh hingefahren, aber das lag allein daran, dass ich halt gesagt hätte, oh Gott, wenn alle so kommen wie sonst bei den Frauenspielen, dann wird es ja lange Schlangen geben. Und dann hat mein Vater gesagt, wir holen dich ab, aber wir sind um 11 bei dir. Und dann ab zum Stadion. Und dann war das eigentlich ganz angenehm so insgesamt. Hatte sogar ja. Zeit, mich beim Stand für alkoholfreies Bier länger anzustehen als sonst. Und das war alles gut. Also war sehr entspannt. Und das war dann halt so, dass wir erst dachte, okay, über 10.000 sollen das hier werden. Das sehe ich noch nicht so. Aber das wurde dann gut voll und zu Beginn der ersten Halbzeit, ne, wurde ja auch dann nochmal der Sektor 4 aufgemacht.
Zu Beginn der
war der erste.
Der erste? Nee, das war der zweite erste, oder?
Nee, das war relativ genau zum 3:1, glaube ich. Okay, ich glaube, okay. Als ich wiederkam, hieß es, dann guck mal, die haben Sektor 4 aufgemacht.
Okay, also jedenfalls
als in der du ersten wiederkamst.
In der ersten Halbzeit.
Nachdem ich das Tor geschossen habe.
Ja, ja, ich weiß. Immer noch das gefährlichste Angriffsduo der ganzen Liga.
Ich muss ja jetzt mal kurz euch kurz unterbrechen. Aber wie habt ihr denn das mit den Zuschauern so wahrgenommen? Weil es ist ja bei den Spielen der Frauen, wir haben ja das schon gesehen in dieser Saison, hat sich das ja so ein bisschen so eingependelt bei so ungefähr 5.000 bis 6.000 Zuschauern. Und es war dann immer die Gegengerade. Dann hat sich da eine Trommel etabliert und so weiter und so fort. Jetzt viele neue Zuschauer, auch auf der Waldseite, dann später auch noch auf Sektor 4. Hat sich da für euch was verändert oder war es einfach gleich?
Schwierig. Was ganz cool ist einerseits, ist, dass man immer mehr Mannschaften auch sieht, also Mädelsmannschaften, die als Mannschaftsveranstaltung im Stadion sind. Allerdings ist natürlich der Nachteil, dass diese unter Umständen nicht die Fansongs kennen und dann ist das Stadion halt irgendwie voll, aber es kommt dann halt, die Liedtexte kommen halt einfach nicht durch und nicht rüber. Davon mal ganz abgesehen, dass sich die Mädels irgendwie erschrecken, wenn es ein bisschen lauter wird und jedes Mal zusammengezuckt sind, was auch sehr interessant war. Aber das Problem ist, je mehr Leute dastehen, umso leiser wirkt ja dann auch irgendwie der Gesang, der dann so an der Mittellinie gesungen wird. Und ich stand ja dann irgendwie quasi gut in der Mitte zwischen Waldseite und der Mittellinie von der Trommel. Es war schon von beiden Seiten irgendwie manchmal ziemlich leise, was dann da kam. Und das war echt ein bisschen blöd.
Nun muss man aber auch sagen, dass ein Großteil der Leute, die sonst da an der Mittellinie sich bei der Trommel sammeln, in Bochum waren.
In Bochum waren, ja.
Also das war sozusagen ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren, dass du einerseits so ein bisschen diesen quasi Verdünnungseffekt durch viele neue Zuschauer hast und andererseits eben weniger Bums aus dem quasi Kraftzentrum des Supports hattest und dann sicherlich eben auch noch, worauf Sebastian vielleicht auch noch hinaus wollte, dadurch, dass die Waldseite auch noch offen war, sich das eh alles nochmal ein bisschen weiter streckte und wir da auch jetzt mal andersrum diese Timing-Problematik hatten mit, dass sich Sachen einfach zu langsam fortgesetzt haben, also dass es da so Stotterer gab, auch so in den Wechselgesängen teilweise oder in welchem Rhythmus sind wir denn jetzt eigentlich gerade?
Aber das, Wechselgesänge gingen dafür?
Die ersten paar sind ganz schön schief gegangen und irgendwann ging's.
Ich wollte gerade sagen, der Anfang war super, ne? Union, Wechselgesang. Union. Das war ganz witzig. Ja, aber ich glaube auch.
Aber trotzdem hat ja zum Beispiel das Aufstiegslied gut funktioniert, gleich zum Beginn, fand ich.
Jein. Nur dann bei euch. Bei uns außen war es schwieriger.
Dann, wir sind ja auch ähnlich außen wie du, plus andere Seite. Also ich fand es fand ich es gut, aber gut, keine Ahnung. Allerdings ist mir auch aufgefallen, auf AFTV war eigentlich echt nicht viel zu hören, ne? In der Zusammenfassung oder war es nur mein Eindruck?
Ich habe nur die Highlights kurz geguckt, also ich bin da völlig, kann ich nicht so viel zusagen. Sebastian anscheinend auch nicht.
Nee, es Ich will sagen, was ich interessant fand, du hast das ja gerade angesprochen, da waren halt viele dabei, die entweder Gesänge noch nicht so kannten oder halt dann sonst beim Männerfußball waren und dann guckt man ja erstmal so stimmungsmäßig, was passiert auf der Waldseite. Und das passiert aber dann an der Trommel, die halt, wie gesagt, neu übersetzt war, auf der Gegengerade in der Mitte. Das ist schon alles ein bisschen anders. Und ich hatte so um mich herum Leute, das war, fand ich eigentlich ganz nett, die waren, glaube ich, alles erste Mal bei der Mannschaft.
Entschuldige bitte.
Nee, ich rede nicht von dir natürlich, sondern so. Und das war tatsächlich voll nett, weil die dann haben ein paar Sachen immer gefragt und so und kurz erklärt über Gegner, über das Team selbst und was so war und reicht denn das jetzt? Und die Tabelle zeigt aber das und das und dann muss man erklären, hey ja, Meppen Bayern ist noch nicht endgültig durch, Sportgerichtsurteil, ist mal Widerspruch, bla bla bla. Man kennt das ja auch von den Männern. Und das war eigentlich so eine wirklich sehr nette Atmosphäre und hatte aber ansonsten natürlich diese Effekte, die wir von ganz früher kennen, wenn als Union noch zweite Liga gespielt hat und dann mal ein Spiel gegen St. Pauli war. Das war irgendwie so der Effekt. Ich wollte es nur kurz, ob euch das auch so ging, aber wenn ihr das auch so das Gefühl hattet, es war zum Beispiel dieser Beginn mit dem Gesang und dann war plötzlich irgendwie für ein paar Minuten totale Stille. Da habe ich erst gedacht, wird ein schwieriger Tag heute, aber da können wir ja vielleicht sonst auch fast gleich ins Spiel gehen. Die Mannschaft hat es einem dann ja sehr leicht gemacht, was solche Sachen betrifft. Eine Sache muss ich aber trotzdem nochmal fragen. Wir hatten ja früher bei den Spielen, wenn es so Highlight-Spiele waren im Stadion, war ja Christian Arbeit meistens Stadionsprecher noch. Das ist in dieser Saison Felix gewesen. Und jetzt waren beide da. Wie fandet ihr denn das mit beiden zusammen?
Ich fand das super. Also klar ist es so ein schmaler Grat zwischen Christian drängt sich auf und klaut Felix das oder klar, wenn es voll wird, macht das Christian wieder, aber da weiß man ja auch nicht, ob Felix da vielleicht drum gebeten hat, deswegen will ich dazu so gar nicht groß was sagen, aber ich finde, so an sich haben sie es sich cool aufgeteilt. Das war ja so, dass Felix dann die Gladbacher Mannschaft vorgelesen hat, Christian hat die Unioner Mannschaft vorgelesen und bei den Toren hat Felix gesagt, wer das Tor geschossen hat und Christian hat den Spielstand durchgesagt. Und irgendwie fand ich das eine ganz charmante, coole Lösung. Klar hätte man auch sagen können, Christian hält sich zurück und Felix macht das so gewohnt, aber wie gesagt, vielleicht hatte das ja auch einfach irgendeinen Grund, den wir alle nicht kennen. Und so wie es am Ende war, fand ich es echt, echt gelungen, gut abgesprochen anscheinend unter den beiden.
Ja, das wirkte auch so.
Ich fand es auch tatsächlich gut. Also ich habe zuerst nur Christian gesehen und dachte, oh. Also hatte da genau dieses komische jetzt zum Topspiel kommt er und verdrängt dann seinen Kollegen und als ich gesehen habe, also als dann klar war, wie sie sich aufteilen und auch noch relativ
der
charmanten Anmoderation, als Christian sagte halt für die, die noch zum ersten Mal bei den Frauen sind, das ist der Felix und dann sagte Felix und für die, die noch nie beim Männerspiel waren, das ist Christian, der macht da dann mal die Ansagen. Und irgendwie ist das, ich meine, Christian ist ja trotzdem auch noch ein Geschäftsführer Kommunikation und also hat ja auch noch andere Funktionen in diesem Verein und das war so, ich glaube, das war des Anlasses würdig irgendwie da nochmal, also Dirk war auch im Stadion und so, also das ist jetzt der Tag, an dem wir in die erste Liga aufsteigen werden wahrscheinlich, also da kann man Sachen auch mal ein bisschen anders machen als normalerweise und dann ist es eben, und es wurde eben Felix nicht die Bühne weggenommen, sondern sie haben sich aufgeteilt und ich fand das eine sehr schöne und noch eine sehr würdevolle Lösung und damit wird ja auch, glaube ich, genau eben die Leistung der Frauenmannschaft auch nochmal anders gewürdigt, finde ich.
Ich finde auch, dass Felix, also Felix macht seinen Job auch so immer super. Man hat natürlich immer so dieses aber er ist halt nicht Christian, er ist ein eigenständiger Mensch und er macht es natürlich anders, als es Christian macht, was ganz normal, selbstverständlich und gut und richtig ist. Aber ich glaube, das war für Felix auch ganz gut, dass der sich von Christian vielleicht einfach nochmal ein bisschen was abgucken konnte, was vielleicht so ein bisschen der Umgang mit dem Publikum oder so angeht. Wie gesagt, er macht es nicht schlecht, aber vielleicht so für die Selbstsicherheit oder so, um da einfach nochmal jemanden an seiner Seite zu haben und ein bisschen zu gucken, wie löst er das, wie macht er das, wie macht er das da so. Fand ich, wie gesagt, ganz cool.
Ja, würde ich auch so sagen. Und zum Spiel. Also frühes Tor, wie gesagt, kennen wir ja von den Männern in Bochum.
Aufstellung auf. Vielleicht noch?
Ach so, Aufstellung, ja, bitte.
Also Antonia Halberkamps hat ja die fünfte gelbe Karte gesehen, letzte Woche in Meppen. Und dafür ist jetzt wieder mal Dina Auschmann auf die rechte Toni Halberkamps Seite gerückt und Heisi, sorry, ich hatte gerade Namensfindungsstörung, haben wir heute alle mal. Heisi dann wieder ins Sturmzentrum, was mich ja vor ein paar Wochen noch irgendwie gewundert hat. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und Corinna Janisch hat dafür das offensive Mittelfeld besetzt. So, jetzt kannst du.
Ja, 1-0, Anna Weiß. Sechste Minute oder siebte Minute war das. Und das war so Ecke und hat die Torhüterin sich noch beschwert, dass sie behindert worden wäre oder so? Keine Ahnung. Und dann fiel der Ball.
Ja, aber
du musst den Ball auch mal festhalten.
Die hat einige Bälle fallen gelassen in der ersten Halbzeit.
Und sich einige Male beschwert.
Ja, da ist sie, glaube ich, aber eher mit ihren eigenen Mitspielerinnen zusammengerammelt, also wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Aber insgesamt, nee, wurde halt, also ich würde es schon als Torwartfehler bezeichnen. Und dann hat Anna noch ihre Gegenspielerin so ein bisschen weggedrückt und sich sehr gedankenschnell gedreht. Ich musste allerdings in der Wiederholung vor FTV musste ich dreimal hingucken, weil Anna Weiß so ein bisschen halb verdeckt stand und gleichzeitig auch Dina Orschmann so aussah, als würde sie mit dem linken Bein Richtung Ball ausholen, aber hat das dann abgebrochen. Also ich habe ewig nicht gesehen, wie ist denn der Ball da hingekommen, musste es dreimal zurückskippen und dann, ja. Das war gar nicht so schlecht für so die Anspannung. Also meine.
Ja, weil das hat man schon, glaube ich, gemerkt, also dass diese Anspannung bei der Mannschaft von Aileen Pöse war auch spürbar. Ja. Ist ja auch klar, ne? Also so dieser ganze Rahmen.
Hast du dir der Mannschaft angemerkt?
Nee.
Ja, wahrscheinlich war auch nur zwei Minuten oder so lang. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die, obwohl die sind ja eigentlich sonst auch immer schwer in die Gänge gekommen. Ja,
eben.
Ja, stimmt.
Ich fand es gerade deutlich selbstbewusster als sonst.
Ja, also ich finde, die hatten Bock. Die sind ins Spiel reingegangen und mal gesehen, okay, die wollen. So, ja, die wollen absolut. Das hier möglichst schnell klar machen, die wollen möglichst schnell die richtige Richtung vorgeben und Gladbach erstmal gar nicht ins Spiel kommen lassen.
Vielleicht war ich nur angespannt und habe das übertragen, ja, möglich.
Nicht nur du, ich auch.
Problem.
Ja.
Ich auch.
Und ja, wir sind halt zu viel bei den Männern. Das ist,
ja, wir können halt mit Druck nicht mehr so richtig umgehen.
Männer und geschädigt.
Aber richtig krass war einfach dieses 2-0, gleich drei Minuten später durch Naika Reißner. Das war ja ein Konter, sie hat den Ball ab der Mittellinie oder irgendwo.
Das war wie Ryan Giggs 1999 gegen Arsenal, schaut es euch an.
Und ich habe einfach die ganze Zeit gerufen, jetzt spiel doch mal ab, spiel doch mal
ab. Ich glaube, das halbe Stadion hat das gerufen.
Ja, und wie immer, wenn es alle rufen, dann macht die Person halt das Tor und alle so.
Ja, super.
Ja.
Aber war cool. Ja auch super.
Absolut.
Ich habe halt immer noch, und das muss ich ja mal sagen, bei Naika Reißner habe ich noch Naika Reißner im Kopf von der vergangenen Saison. Und deswegen diese Rufe. Wenn du aber dieses
die war
Spiel,
ganz nett letztes Jahr, ne?
Ja, aber das ist ja wie eine völlig andere Spielerin, ne?
Ja.
Aber sie war ja auch in dieser Saison, hatte sie ja Phasen, in denen sie vor dem Tor dann relativ kläglich vergeben hat und also wo man viel gesehen hat, auch Tempo und so weiter und trotzdem bei den Anschlussaktionen häufig nicht die glücklichsten waren und so. Also man hat, das ist in dieser Saison auch nochmal eine Riesenentwicklung gewesen.
Ja.
Also wirklich eine extreme. Und das war jetzt tatsächlich, also das war natürlich auch wirklich fantastisch, dass sie mit ihrem Tempo und auch mit einer guten Ballführung und aber eben auch, das hat sie glaube ich eben danach auch nochmal gesagt, auch dadurch, dass ihre Mitspielerin Lisa Heisler hat, glaube ich, die nach außen weggezogen, dass da ein bisschen Platz war. Also, dass die alle auch Spielerinnen gebunden haben und eigentlich keine der Verteidigerinnen sich so komplett auf sie gestürzt hat. Und ich glaube, die einfach auch die ganze Zeit gewartet haben, dass sie abspielt. Also, alle dachten, sie spielt ab. Alle dachten, sie müsste abspielen. Und dann hat sie halt die Lücke gesehen.
Weil sie es ja von uns gehört haben, dass sie abspielen soll.
Nein, und dann, also, das war ja, es gab ja immer wieder auch Optionen, das zu machen. Und das musste eben, und dadurch, dass sich die Mitspielerinnen angeboten haben, mussten die Verteidigerinnen halt beide Optionen abdecken. Und dadurch hat sie dann eben auch sehr gut ihre Lücke gefunden und dann einen sehr schönen Abschluss gemacht. Und das war natürlich fantastisch. Also ab der Mittellinie durchgelaufen und dann bang, Tor. Geil.
Es war eigentlich nur so eine Gladbacherin dran und die anderen haben sich dann da echt so ein bisschen zurückgehalten. Aber die eine Gladbacherin kam halt auch nicht an den Ball.
Ja.
Und ja, wie gesagt, ihre Entwicklung in der Saison, die ist Wahnsinn. Also wir haben ja vorher schon immer gesagt, dass sie ackert und ackert und dass sie richtig, richtig wertvoll und gut ist. Und dann hatte sie sich ja irgendwann mit diesen beiden Toren mal belohnt. Und dann hat sie ja irgendwie nochmal aufgedreht, gefühlt genau. In den letzten paar Spielen jetzt so. Und wurde nochmal wichtiger und nochmal wertvoller und hatte unfassbares Selbstvertrauen auf einmal. Und hat da richtig gute Aktionen auch wieder gehabt. Und sie rennt ja auch irgendwie 90 Minuten und danach denkst du dir so, ja, und jetzt gehen wir noch eine Runde joggen.
Unglaublich, also, oder?
Völlig kaputt. So, ich renne einmal übers Feld und mich kannst in die Ecke stellen und sie rennt da 12.000 Mal hoch und runter, geht schon.
Das gab da irgendwann spät in der zweiten Halbzeit, ich habe es dann leider nicht mehr genau gefunden, wo das war, als Tomke Schneider da nochmal mit dem Ball einfach nach vorne marschiert ist und die dann beide parallel im Vollsprint Richtung gegnerische Strafraum rasten und ich so dachte, Alter, die sind hier 85 Minuten oder was, das war schon durchgerannt die ganze Zeit. Das machen die jetzt immer nochmal. Also es war echt beeindruckend. Und was also das mit dem Selbstbewusstsein ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, dass sie sich Sachen zutraut und eben auch nicht mehr so flackerig wirkt. Und dann macht sie die Sachen eben auch in Ruhe und dann plötzlich funktioniert es. Und das triggert sich. Und das andere ist, dass sie wahnsinnig robust geworden ist. Also diese Zweikampf, also wie sie vor dem, vor welchem Tor war es, vor einem dieser Tore hat sie auch noch so eine Balleroberung, wo sie da, und dann spielt sie, ich glaube, es war vom 4:1, weiß ich gar nicht mehr genau.
Wo sie auf Heisi gespielt hat.
Nee, das war vor dem, als sie diesen Ball auf Dina gespielt hat.
Ja, vor dem 3-0.
Vor dem 3-0. 3-1. Genau. 3-1, genau. Da geht die da einfach rein und holt sich den Ball und kennt da gar nichts. Und das ist schon deutlich anderes Auftreten. Und das ist total cool zu sehen.
Na, in der 70. hatte sie auch die Aktion, wo sie mit Abu im Doppelspiel ist und dann über links in den Strafraum reinkommt und den auf Nele Bauereisen legt.
Ja,
die dann
aber
die Torhüterin anschießt. So, da ist sie ja auch einfach so im Vollsprint an denen vorbei und du denkst dir so, sag mal, was?
Ja, ja.
Das war schon bestes Spiel, ne, für Union bisher. Also jedenfalls das, was ich gesehen habe.
Ja, und sie war auch, glaube ich, müssen wir jetzt, können wir jetzt gern vorwegnehmen. Sie war auch, glaube ich, also für mich war sie ganz klar Spielerin des Spiels.
Ja.
Also es war unfassbar. Also sie hätte, also dass sie nicht mehr Assists als ihre zwei hatte, die sie gemacht hat, lag maßgeblich auch an den
Leuten, die
Kolleginnen, die Tore dann nicht gemacht haben.
Ja.
Also sie hat ein Tor gemacht und sie hätte wahrscheinlich 4 Assists haben können. So. Also es war schon wirklich cool.
Also eine meiner Lieblingsszenen, also abgesehen von diesen zwei wirklich fantastischen Pässen, also einmal auf Dina Orschmann, wo dann quasi drei Union-Spielerinnen plötzlich hinter Gladbachs Kette sind und eigentlich nur die Frage ist, wie macht ihr das Tor? Und spielt den Pass dann so, dass die Mitspielerin nicht im Abseits steht und Dina dann die Torhüterin anschießt, dann gibt es die Ecke und daraus dann das Tor. Und dann der Pass auf Heisi, das waren einfach krasse Bälle, aber
die waren Läufe, unglaublich gut getimed, ja.
Und dann war sie teilweise so schnell, dann hast du gesehen, wie die Gladbacherin mit der Hand am Trikot ziehen wollte, aber nicht mal dafür dann zu fassen bekam. Das fand ich einfach fantastisch. Also es war wirklich so ein Wow-Moment, muss ich sagen.
Ja.
Ganz krass, richtig toll. Aber toll war auch das Anschlusstor zum 2-1 von Gladbach.
Das war also sehr gut gemacht dann, leider.
Ja, also schlecht gemacht von Union im Sinne von, wie spielen wir, also Union versucht halt spielerisch von hinten raus zu spielen und nicht den Ball lang zu schlagen, dann, wenn es eng wird.
Das und ist ja erstmal gut.
Das ist prinzipiell erstmal gut. Gladbach hatte das dann aber so zugestellt und Union hat dann den Ausweg nicht gefunden. Und dann kam die Niederländerin von Gladbach an der Strafraumecke zum Schuss und muss ein Traumtor in Winkel. Also
da die Ablage vorher war halt schon gut. Also sie haben den Ball geerobert, nach vorne in den Strafraum gespielt und die Spielerin, die mit dem Rücken zum Tor stand, legte den halt nur die anderthalb Meter nach innen und ihre Mitspielerin kam da völlig frei ran und hat ihn dann auch wirklich sehr schön mit links in den Winkel gezimmert. Das war schon schön gemacht.
Ja.
Aber im Grunde auch ein ein selbstgebautes Tor von uns.
So. Weil insgesamt war von Gladbach nicht viel zu sehen, ne?
Eben. Also,
den das war die wirklich schlechte Rückrunde an.
Ja, zumal, ich meine, selbst wenn, also guck mal, dann kommst du bei einem haushohen Favoriten, kommst du mit auf ein 2-1 ran und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, bis es dann auf der anderen Seite wieder weiterging. Also das war und
vergesst man nicht, dass die mit 14.000 Leuten klarkommen müssen.
Ja, das hab,
eben auch das.
Das habe ich auch nochmal gedacht, also hatten wir dann nach dem Spiel nochmal gesprochen, dass das ja auch wirklich dieser Effekt ist, höre ich meine Mitspielerinnen, wenn die was rufen oder nicht? Mhm. Ja, und das Union-Team hat halt die Chance, zumindest bei den Heimspielen, sich daran zu gewöhnen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aber ich konnte es nicht richtig sehen, dass sie auch so ein bisschen von der Auswechselbank aus gefilmt haben vor Anpfiff. Und ich hätte es denen auf jeden Fall nicht verdenken können, weil es ist, ist krass.
Jürgen Klinsmann?
Ja, jetzt. Okay, nicht so.
Ha, ho, he, euer Jürgen.
Oh Gott. Das ist einfach ein wahnsinniger Moment ist, ja.
Ja,
na klar. Ja, also das absolut. Ist ja, auch die erleben sowas ja eher selten in ihren bisherigen Karrieren wahrscheinlich.
Ja, war jedenfalls eine ausgelassene Stimmung nach der ersten Halbzeit, 4-1 zur Hälfte. Und wenn wir so sprechen, die zweite Halbzeit hatte ja eigentlich nur ein Ziel, 90. Minute erreichen und Aufstieg feiern.
Ja, und noch ein bisschen Spaß haben vorher.
Genau, und die zweitbeste Spielerin, wenn man es so sagen darf, oder auffälligste Spielerin, war ja Tümke Schneider.
Mhm. Absolut.
Die mit der Leistung eigentlich...
Die sind beide 20.
Das ist irre. Ja? Also, Tümke Schneider hat sich in dieses Spiel ja so eingeführt mit einem Pressschlag, nachdem die Gegenspielerin am Boden liegt und Tümke Schneider quasi mit dem Ball weitergespielt hat.
Ja.
Wo ich dachte so... Die hält halt, also ich weiß nicht, wo sie ihren Körperschwerpunkt hat, die fällt einfach nicht um. Das ist krass. Also sie hat eine Körperlichkeit und gleichzeitig aber auch so ein Tempo.
Dabei sieht sie aber auch so klein und niedlich aus. So, das ist ja so dieser krasse Gegensatz irgendwie. Die sieht so harmlos aus und dann auf einmal so, okay, was macht sie?
Ja, und was macht sie? Das hat sich wahrscheinlich die gesamte Gladbacher Mannschaft gedacht, als in der zweiten Halbzeit bei der Ecke. Naika Reißner macht einem kurzen Pfosten so Mätzchen mit der Gegenspielerin, die halten sich so gegenseitig, Schiedsrichter geht hin, sagt was und so und die machen so weiter und so, wie man das halt so kennt. Und dann geht der Ball aber nicht da vorne hin, sondern fliegt zum langen Pfosten und dann, das war wie in so einem Videospiel.
Das war so geil.
Kommt halt schnell angeflogen, bumm. Und mit einer
Danilo Wucht. Duki stand da mit offenem Mund. Du.
Ja. Also im Grunde, das hätte mit so einem trockenen Knall unterlegt werden müssen in Comic-Sprache. So, bang. Völlig, völlig humorlos reingeschädelt.
Ja.
Sehr geil.
Also
richtig, richtig cool.
Und ist dann ja richtig, also als wie sie, in welchem Tempo sie dann Richtung alte Anzeigentafel Lisa. Abgezogen ist und Richtung Lisa, die da die Ecke geschlagen hatte. Also sie war ja von ihren Mitspielerinnen kaum zu halten, aber wirklich so wie ein aufgedrehtes, so hier Aufziehmännchen, so Duracell-Häschen, was auch immer. Also so völlig, völlig, völlig aufgedreht. Total geil, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, und hat wie gesagt mit Naika Reißner hat sich dann halt auch häufiger in die Angriffe nach vorne eingeschaltet. Und das war dann halt auch tatsächlich cool. Also wie gesagt, Gladbach hat es halt auch zugelassen, aber das war fantastisch gemacht.
Und auch diese eine Szene, als die bei dem Abschlag der Torhüterin der Gladbacher, ist die eine Stürmerin von denen, also gut getimt an der Mittellinie gestartet. Ich habe es nicht ganz genau gesehen, aber es war wohl... Es wurde zumindest nicht als Abseits gewertet, also scheint es gut getimt zu sein und hatte die ganz kurz falsch aus dem falschen Fuß erwischt und hatte so ein bisschen Vorsprung und mit welcher Lockerheit sie die dann einfach abgelaufen hat, den Ball mitgenommen hat, sich umgedreht hat, alles cool weitergespielt. Das war so, ja komm, was wollt ihr denn hier? Das ist hier mein Bereich, ihr kommt hier nicht durch. So. Richtig schöner Boss-Move.
Ja, krass war, die hatte dann so einen Zusammenprall mit einer Gladbach-Spielerin. Kopfverletzung.
Und das war es wirklich eine Kopfverletzung? Das habe ich nicht richtig sehen können. Ich habe es mir nochmal angeschaut jetzt. Also ich weiß gar nicht, wer stand daneben. Ich glaube, Celine Frank, die hat kurz auf den Kopf angezeigt. als sie die medizinische Abteilung dazu gerufen hat.
Okay, mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Ne?
Aber insgesamt weiß ich es halt nicht sicher. So.
Okay.
Wenn es eine gewesen war, hätte ich ist natürlich
das doof, war mein Eindruck im Stadion jedenfalls. Und da habe ich erst gedacht, okay, und Eleni Marcou hat sich schon fertig gemacht für eine Einwechslung und dachte ich, okay, dann kennen wir das ja. Eleni Marcou geht dann in die Innenverteidigung. Und dann zeigen die aber Daumen hoch, nö, geht weiter. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie da einen Treffer am Kopf hatte und macht dann erstmal zwei Kopfbälle.
Ja, ja.
Da habe ich erstmal gedacht, okay, vielleicht war es auch keine Kopfverletzung. Also da habe ich kurz geschluckt, weil ich dachte halt so, gerade dieses, wenn man am Kopf getroffen hatte, danach Kopfbälle. Naja. Aber
ja, im Stadion ging es mir auch so mehr. Also die Zweifel sind mir erst danach gekommen, als ich versuchte, mir das nochmal ein Bild davon zu machen. Aber so richtig klar zu sehen ist es nicht. Die Gladbacherin stürzt irgendwie, weil Celine Frank
jetzt ihr an der Schulter wehgetan, ne? Die Gladbacherin oder so.
Ja, genau. Und Celine Frank grätscht halt von hinten rein. Dafür gab es, glaube ich, auch den Freistoß. Und Tomke Schneider hat sozusagen den Laufweg gekreuzt und hatte gegrätscht und lag am Boden und die fiel irgendwie auf sie rauf, ja.
Okay.
Aber wie genau, also konnte ich jetzt nicht erkennen.
Ja, vielleicht, wie gesagt, meine Steine.
Hoffen wir mal, dass wir uns getäuscht haben.
Ja. Ja, und dann gab es noch das 6-1 durch Celine Frank. 6 Tore, 6 verschiedene Spielerinnen, gut gemacht. Und
auch das wieder durch Naika Reisner vorbereitet.
Ja. Und eigentlich hätte es auch noch 7., 8., 9. Tor geben können. Ne? Abu hatte Chance, Nele Bauereisen hatte Chancen. Dann haben sich Nele Bauereisen und Abu gegenseitig gestört, weil beide das Tor machen wollten. Ich glaube, es hätte beiden nochmal gut getan. Aber so richtig, also Union hatte sehr viele Möglichkeiten, hat die dann aber nicht konsequent mit dem Zug zu Ende gespielt.
Ja, aber das ist bei so einem.
Das ist auch okay. Also
nicht mit der letzten Dringlichkeit da reingehst, sondern eher schön machst. Finde ich bei dem Spielstand.
Nee, und
bei dem vor allem Ergebnis des Spiels, also bei dem Folgen dieses Spiels, dann auch absolut okay.
Ja, ich hatte halt dann tatsächlich wirklich genauso, wie ich es gerade gesagt hatte, bei Nele Bauereisen und Abu dann gedacht, okay. Wollen die jetzt unbedingt das Tor, weil sie es jetzt für sich selber nochmal brauchen? Ja, weil das war schon auffällig, dass sie dann halt selbst die Abschlüsse die
ganze Zeit
gesucht haben. Aber will jetzt auch nicht hineingeheimnissen, weil dann kam die 90. Minute auf der Anzeigetafel erschienen. Bundesligist, also Aufstieg in die Bundesliga. Und ich weiß gar nicht, Christian hat das irgendwie gesagt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber der hat wieder mal irgendwas Magisches zum in die Stadionmauer einmeißeln gesagt. Und dann war Jubel.
Berlin wieder zwei Bundesligisten hat halt.
Ja, das Übliche halt. Ne? Ja, und dann war Jubel und es war wieder so wie ganz häufig, dass ich denke, es ist halt so anders, wenn du bei den Frauen bist, die jubeln erstmal als Mannschaft für sich.
Ja.
Und diese Interaktion mit Zuschauern und so, die kommt dann erst später.
Die findet nett, dass wir da sind, aber die kommen dann halt trotzdem erstmal nicht zu uns. Die sind halt trotzdem eine Mannschaft.
Richtig.
Ja, aber ist total cool.
Absolut, absolut.
Ich hatte so viel Spaß einfach daran, mir das einfach anzugucken die ganze Zeit. Die Bierduschen, wer sich wie geherzt hat, wer wie versucht hat, noch wegzulaufen.
Wenn du dann im Nachhinein siehst, dass Abu so diesen Moment hat, wo man ihr im Video ansieht, dass sie einfach gerade nicht nachdenkt und dieses leere Bierglas hochnimmt und dieses Bierglas auf den Rasen fallen lässt und dann sich so, also wirklich so runterguckt und denkt so,
okay.
War dumm. War dumm, gut.
Übrigens blickt dabei auch sehr gut, so wie,
genau.
Oh, hat sie nicht gemacht.
Hast du nicht. Aber genau das ist halt einfach so großartig, dieser Jubel, 2 Tage frei, ja, klö. Oh. Ich hoffe, sie finden alle Glassplitter, das könnte sonst unangenehm werden.
Nicht, dass wir wieder vorm Sportgericht landen.
Ja, spannend fände ich auch, ob der Biergeruch denn nächste Woche aus dem Rasen raus ist. Oder ob dann irgendein Bremer über den Rasen schlittert und sich denkt, Berliner Pilsner.
Das sind auch die Kisten, die wir von Ihnen damals gekriegt haben, als wir Sie vom Abstieg gerettet haben. Oder andersrum.
Ja.
Ja, also es war wirklich toll anzusehen. Die Mannschaft kam dann auch rüber. Und das Witzige ist ja, dieses Aufstiegslied singen, Arme hoch. Und dann wird gedacht, okay, nee, wir wollen eine Welle machen. Nee, eigentlich wollten wir nicht. Aber Welle machen wir auch. Und jetzt aber Aufstiegslied singen. Und
ja, da waren sich viele Leute nicht völlig einig.
Ja, so Capo hat auch manchmal was Gutes, ne?
Ich wollte gerade sagen, da kommen wir wieder auf den Punkt von Flüstertüte, Mikrofon oder sonst sowas und einem Capo.
Ja,
ja, aber
kommt mit der Zeit alles irgendwie.
Ja,
man findet
passt ja auch irgendwie. Also es hat ja auch genau diesen, also so, das ist ja auch eine andere Ausgelassenheit, finde ich, die Frauenmannschaft da beim Feiern auch zeigt, als die Männer häufig, also da ist einiges, glaube ich, auch schon so ein bisschen ritualisierter oder man hat sich mehr daran gewöhnt, ist ja überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist eben, und das wirkt alles so ein bisschen unmittelbarer und damit auch irgendwie fehlerbehafteter, aber weniger perfekt. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was das auch vieles daran ausmacht, an dem Stadionerlebnis im Frauenfußball, dass es eben alles noch nicht so völlig eingefahren ist und auch nochmal viel unmittelbarerer Kontakt da ist, also wie man sieht, wie wirklich eine halbe Stunde nach dem Spiel dann immer noch einzeln wieder Spielerinnen rüberkommen an den Zaun und irgendwelchen meistens jüngeren Fans Autogramme geben und mit denen irgendwas kurz erzählen und so weiter. Also das ist ja schon noch eine viel, viel größere Nahbarkeit und das passt schon alles. Also fand ich insofern auch nicht hat dem null irgendwie Abbruch getan. Passte sehr gut alles für mich.
Also was ich
fand es auch so unfassbar süß, vor mir standen welche, also das waren die 10 Mädchen von Victoria Mitte und als die Unionerin zum Aufwärmen rauskam, ne, waren die Mädels so, Marie Becker und scheint da auch irgendwie eine Verbindung mit ihr gegeben zu haben, ne, und dann war es total süß, weil dann haben sie immer so ganz leise gerufen. So dass Marie Becker das halt überhaupt nicht hören konnte. Das konnte halt gar nicht bei ihr ankommen. Aber irgendwann hat Marie Becker die dann gesehen und hat dann auch nur drüber gewunken und hat dann auch mit den anderen zusammen, mit den anderen Unionerinnen irgendwie drüber gesprochen anscheinend. Und dann drehten sich alle immer um und winken. Und dann dachte ich mir so, ey, das ist aber schon irgendwie süß, ne? Also keine Ahnung, wie dann da halt irgendwie die Verbindungen sind. Aber auch sowas ist halt irgendwie total süß, ne? Dann stehen da halt ein paar Mädels und die sehen dann da halt, dass die Frauen in so einem Stadion Fußball spielen können und die wissen, dass das alles Profis sind. Hatte ich damals nicht.
Ja.
Nee, es ist schon cool. Und es gab die eine Szene, das konnte man von uns aus ganz gut sehen, das Heisi Interview bei AfTV gibt. Und dann kommt so eine Bierdusche mit ins Gesicht. Und ich dachte, wow, das will ich unbedingt sehen nochmal.
Ja.
Und
Katja und Dina.
Katja und Dina.
Können wir mal kurz
die erste Liga
unterhalten. Das ist ja in der Nahaufnahme noch viel krasser als von der Entfernung. Sie haut ja wirklich
komplett,
um.
Ja. Komplett weggeschossen.
Es ist, macht so Pump. Und dann so, wo ist die Kamera? Augen so völlig voller Bier noch.
Aber die haben halt das Mikrofon auch arschgut getroffen, glaube ich. Dadurch kommt halt dieser Sound auch so lustig rüber. Und ich glaube, eine von den beiden springt Heisi auch einfach noch um.
Ja,
also ich glaube, die Orschmann-Zwillinge sind halt wirklich so Chaos pur. Einer das Bier, einer springt sie um, wird schon schief gehen, wird sich schon nicht wehtun.
Aber sie haben sie danach auch wieder brav Richtung Kamera gedreht. Also.
Genau.
Ist immerhin ihre Kapitänin, also, ne?
Genau, so, oh, sorry, war vielleicht ein bisschen doll.
Ja, nicht einfach so wieder. Bloß Bier über den Kopf, ne? Also das kann ja jeder. Schon. Also es war wirklich fantastisch. Und dann war noch die Sache, das war doch Anouk Blaschka, die da auf dem Boden saß, oder?
Ja.
Ja, okay. Und die da so fertig war. Und
wir sahen zunächst zwei Spielerinnen, die beide auf dem Boden saßen, so sozusagen sich fast gegenüber und im Arm hielten. Und dann stand eine auf und dann hat man gesehen, dass es Heisi ist und die wischte sich so mit dem Unterarm Tränen weg. Und Anouk blieb sitzen und tat das Gleiche, also hat es auch gemacht und da hatten Sebastian und ich den gleichen Gedanken, ne?
Ja, das ist irgendwie diese Es gibt ja jetzt auch gerade irgendwie diese Liste, wie viele Spielerinnen deren Verträge auslaufen bei Union. Und dass das natürlich auch Anouk Blaschka treffen könnte und dass das vielleicht halt so dieser Moment ist, wo du sagst, okay, hast was Riesiges erreicht, aber vielleicht geht dein Weg dort nicht weiter. Und das ist natürlich eine Interpretation von uns jetzt von der
Tribüne. Ich glaube, daran denkst du in dem Moment nicht.
Wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht, Nadine. Aber
die
es
haben,
war so,
die haben Geschichte geschrieben, die sind in die erste Bundesliga aufgestiegen und die haben Geschichte geschrieben, weil es in dem Verein vorher noch keiner geschafft hat. Ich glaube, da denkst du gerade nicht wirklich an deinen Vertrag und wie es weitergeht, da geht dir eher irgendwie alles andere durch den Kopf.
Ja, oder so.
Also ich glaube, dass da eher wirklich eine Last abfällt und du irgendwie glücklich bist, dass du dieses Ziel wirklich mit dem Team erreicht hast.
Die Größe, Nadine, das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Dieser Sache wird ja umso bewusster, es ging ja dann auch seit Sonntagabend irgendwie hoch und runter. Das Video von Heisi als junge Spielerin.
Super süß. wo sie cool. Im Interview halt sagt, also das Interview an sich ist ja ein bisschen länger und da ist ja, sagt sie auch, dass irgendwas mit Turbine Potsdam vorher noch und
wer Champions League gewinnt, war die Frage.
Genau.
Die erste.
Und dann ja, dass ihr Traum ist, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und
oder noch mehr.
Ja. Oder noch mehr, genau. Und 11 Jahre und was sind es? 4, 5 Monate später steht sie wieder vor der Kamera und sagt, ja, da bin ich. Erste Liga. Tag.
Also, das ist schon krass.
Ja, 13 Jahre im Verein und dann halt wirklich auch den Aufstieg geschafft. Christopher Trimmel bei den Frauen.
Ist halt ein krasser Weg, also den Weg zu gehen, aber ihn halt auch mitzugehen. Ja, also in diesen, gerade jetzt die letzten 2, 3 Jahre, in diesen Entwicklungen.
Ja, auch vorher in dem Auf und Ab.
Ja.
Auch, also dieses ganze Auf und Ab bei den Frauen und dann spielen wir in der Liga, dann wieder in der, dann spielen wir hier, dann spielen wir da. Und einfach konstant da zu bleiben, weil sie ist ja keine schlechte Spielerin. Eher im Gegenteil, sie ist eine fantastische Spielerin, die mit unfassbaren Stärken auch, und die hatte sie ja vorher auch schon. Also sie hat jetzt nicht diese rasante Entwicklung gemacht wie Naika Reißner. Natürlich ist eine Entwicklung da, aber nicht so extrem. Finde ich zumindest. Und dass sie dann halt einfach weiter bei Union geblieben ist und gesagt hat, nee, ist mein Verein hier, ich bleib hier. Darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
Ja, ist cool. Also es ist wirklich, was du meinst mit Christopher Trimmel, ist ja nicht der Vergleich mit Männern, sondern mit dieser Dasein, mit dem Entwicklung mitgehen, mit Identifikationsfigur.
Ja.
Das ist halt tatsächlich.
Ich weiß, prinzipiell blöd, immer Männervergleiche zu nehmen bei Frauen, dann sagen wir halt Eileen Pöse.
Aber gerade angesichts der ja womöglich erwartbaren Kaderveränderung auch, finde ich es auch total schön und wichtig, dass du solche Spielerinnen eben auch im Kader hast, die den Verein lange kennen und das Ganze auch einfach emotional auch einordnen können, was da gerade passiert. Und das ist ja, auch wenn die zwischendurch weg waren, auch mit den Orschmann-Zwillingen so, also dass es einfach noch die Leute gibt, die Geschichte eben auch ein bisschen kennen, die so ein bisschen das auch mit in die Kabine tragen können, dass eben auch da zukommende Spielerinnen aus Finnland oder Griechenland oder also so auch denen das auch noch ein bisschen vermittelt werden kann. Was ja bei uns auch Christopher Trimmel durchaus, wofür Christopher Trimmel oder früher Micha Parensen auch zuständig waren. Insofern, diese Vergleiche ist ja gar nicht so sehr Männer-Frauen-Fußball, sondern mehr wer sind wir als Verein und was ist das, also was ist die Mannschaft in Bezug auf diesen Verein? Und das finde ich total cool, dass wir da solche starken Spielerinnen haben, die einfach auch sportlich eine Riesenrolle spielen und eben nicht nur das eben nicht Grüß August, sondern als die scheiß Kapitänin und zwar völlig zu Recht Führungsspielerin und komplette Leistungsträgerin.
Bin sehr gespannt.
Und das ist schon krass.
Ja, ich bin sehr gespannt, aber das war ich. Also wie das halt in der nächsten Saison weitergeht, weil es halt, diese Entwicklung ist halt sehr schnell. Das heißt, es werden sicher dann noch ein paar Abschiede kommen, mit denen man vielleicht rechnet, ein paar, mit denen man nicht rechnet. und wie sehr Union bleiben wird. Aber das, ich habe da keine Zweifel, dass es irgendwie, das wird klappen. Aber Nadine hat schon gesagt, die haben da was sehr Riesiges geschafft und ich hoffe, dass viele, viele das auch quasi genießen können, also dass die das auch mitmachen können. Weil es ist schon Wahnsinn. Und trotzdem ist es ja nicht irgendwie sehr, wir reden ja hier nicht von einem Urlaub in der Bundesliga, wie das beispielsweise bei Unions Männer Bundesliga-Aufstieg war, wo davon geredet wurde, auch wenn es vielleicht intern anders gehalten wurde. Wir reden hier davon, dass die Mannschaft sich in dieser Bundesliga etablieren möchte und die müssen auch dieses Fenster der Möglichkeit gerade, was sie ja perfekt genutzt haben, ja, mit denen es gibt so und so viele Aufsteiger, da hat sich ja erst die Chance so richtig aufgetan, auch wenn man jetzt Zweiter geworden ist und auch noch immer noch die Chance hat, auch die Meisterschaft zu holen.
Wir sind aber auch noch nicht endgültig Zweiter geworden.
Das, okay, es stimmt. Aber es stimmt, richtig. Gut. Aber diese Möglichkeit mit den drei Aufsteigern dann halt im Winter diese Option zu sehen und sie auch zu ergreifen, ist ja das eine. Aber es werden ja halt auch mehr Mannschaften noch durchkommen nach oben. Ich hatte ja vorhin Dortmund schon angesprochen. Das wird jetzt vielleicht noch 2-3 Jahre bei denen dauern, aber dann werden die auch da oben sein. Das heißt, bis dahin muss man sich irgendwie auf eine Art auch etabliert haben in dieser Bundesliga.
Stuttgart kommt auch hoch.
Genau.
Ich meine, Dortmund wirbt in die vierte Liga Spielerin vom HSV ab.
Das ist krass.
Stuttgart hat auch von irgendwo, die sind auch, glaube ich, noch vierte Liga oder so, haben auch irgendwie in der Bundesliga oder zweiten Liga gewildert. Also das ist, da kommt einiges nach.
Union ja auch, ne? Muss man ja auch sagen.
Ja, na klar, na klar.
Und das ist schon...
Also da haben wir nur den zeitlichen Vorteil, dass wir jetzt, also wir sind halt schon eher da, das ist schon ganz cool.
Ja, und das zu nutzen und das wird, glaube ich, auch die größte Aufgabe jetzt werden, das zu verstetigen und es wird jetzt auch ein anderer Fußball dann auch erstmal werden in der Bundesliga.
Ja.
Bin sehr gespannt.
Ich glaube, dass da solche Sachen wie die, also ich war ja auch in der Bundesliga, sind ja nicht alle Mannschaften, Profimannschaften, was ich immer noch völlig irre finde. Aber die physischen Vorteile, die wir in der zweiten Liga einigen Teams gegenüber haben, die nivellieren sich ja dann, wenn die anderen genauso Profis sind und genauso viel trainieren. Also so, also dieser Faktor wird sicherlich da wegfallen. Aber andererseits haben wir eben auch, glaube ich, mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Bedingungen schon geschaffen und sind ja stetig auch dabei, die weiter auszuführen, also was Trainingsmöglichkeiten angeht und eben auch die Integration und die Wertigkeit des Frauenfußballs im Verein. Ich glaube, da müssen wir uns auch vor den gestandenen Bundesligisten nicht verstecken. Und wir haben den Faktor des Stadions, also ich glaube, dass wir trotzdem ein attraktiver Standort auch sein werden, auch für Spielerinnen, auch in absehbarer Zeit noch.
Ja, das glaube ich auch. Mir ging es jetzt vor allem um den sportlichen Punkt.
Ja, aber das spielt ja damit rein. Also dann, dass zum Beispiel nicht Spielerinnen dich unbedingt verlassen, weil es woanders so viel geiler ist. Also ich glaube, bei uns ist schon ziemlich viel gut. Und
vor allem ist ja immer die Frage, ob sie woanders einen Profivertrag bekommen oder ob sie da wieder normal arbeiten müssten.
Genau. Und so insofern sehe ich da auch das Potenzial, da auch längerfristig was sehr Nachhaltiges aufzubauen. Also was nachhaltig Erfolgreiches aufzubauen.
Ja, das, und davon gehe ich
total aus. Bock drauf.
Also ich freue mich drauf. Das ist eine bombastisch gute Geschichte. Das ist ja, also die sie auch erzählt haben, die sie auch selbst erzählt haben, sportlich in dieser Saison. Und die kannst du auch für kein Geld kaufen, so eine Geschichte. Das ist toll. Eben. Also jetzt würden natürlich andere sagen, natürlich habt ihr die mit Geld gekauft, aber verstehe ich auch.
Ja. Ja, andererseits, ich habe mir letztens nochmal die Aufstellung der, zum Beispiel der Aufstiegsspiele der beiden angeguckt. Ich hatte den Umbruch irgendwie viel krasser im Kopf. Es ist eben doch noch auch viel, viel, viel Regionalligamannschaft in dieser Mannschaft auch. Also ja. was total cool ist auch.
Ja, die viele von den Neueren sitzen auf der Bank oder sind verletzt, ne?
Ja.
Ja. Ja. Na gut. Ich freue mich auf das letzte Heimspiel gegen Gütersloh am 18. Mai. Und Union hat ja bekannt gegeben, das haben sie im Stadion schon gesagt und haben sie heute auch auf Social Media oder gestern, wie auch immer, nochmal gepostet, dass dann große Parkplatzparty ist, Männer-, Frauenmannschaft, beide Bundesliga in der nächsten Saison wird gemeinsam gefeiert. Deswegen, also wer da vorher ins Stadion möchte, Karten kaufen, dann klappt es damit auch.
Ja, es könnte knapp werden.
Würde ich mal jetzt so vermuten. Und ich freue mich ehrlich gesagt. Also so Doppelparty könnte mir gefallen für eine Weile.
Ist total ich eile cool. Rechtzeitig aus Augsburg zurück.
Ja, einfach ja. Häng dich einfach an den Mannschaftsbus der Männer ran.
Ach, so geht drunter. Schon. Wir fahren ja auch mit Auto, wir fahren einfach im Windschatten hinterher, dann verbrauchen wir auch nicht so viel Strom mit dem E-Auto und dann können wir schneller durchfahren. Passt.
Perfekt. Also ich freue mich drauf und die nächsten zwei Spiele sind ja auswärts bei Freiburg 2 und Bochum, aber nicht in, warte mal, Freiburg-Mösle-Stadion und warte, Bochum-Leichtathletikplatz am Ruhrstadion.
Ja, ach, die erste von Freiburg spielt im Dreisamstadion. Richtig. Ja.
Ja, also Leichtathletikplatz am Ruhrstadion. Also wer den Weg zur Castropa kennt, der kann da auch nochmal hin. Und dann, wie gesagt, am 18. Ich glaube, für Gütersloh wird es bitter, weil ich glaube, die werden wenig Chancen haben, da noch die Klasse zu erhalten. Und das finde ich ziemlich krass. Ehrlich gesagt, wenn wir nochmal dran denken.
Wie wir uns schwer getan haben im Pokal gegen die, ne?
Ja, wie es ja auch war, ja auch eine sehr gute Mannschaft aus der zweiten Liga. Und was die in diesem Jahr alles mitgemacht haben, also heieiei. Na gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Glaube ich. Das machen wir dann intern nochmal aus, aber ihr hört uns.
Entscheiden wir spontan.
Ja, ihr hört uns auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch einfach eine fantastische Woche. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.